Grips.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Donnerstag im zweiten Monat dieses Jahres. Und das bedeutet natürlich vor allem wieder eins, das Studio von Fritz sieht gerade aus, dass jeder Techniker, der hier reingucken würde, die Hände entsetzt über dem Kopf zusammenschlagen würde. Was daran liegt, dass hier A, viel zu viele Leute drin sind, insgesamt drei andere außer mir. Mein Name ist Markus Richter. Und die haben auch noch jede Menge Technik mitgebracht und Computer. Und das steht hier alles auf den Pulten und das ist ganz fürchterlich. Und das bedeutet eins, es ist Chaos Radio und dazu herzlich willkommen. Zu Gast sind heute in Reihenfolge von links nach rechts Wetterfrosch, hallo.
Guten Abend.
Elektra Wagenrath.
Hallo.
Und Herr Urban.
Hallo, das heißt Urbach.
Urbach, um Gottes Willen. Ja, okay, die erste Runde geht schon auf mich. Guten Abend. Es geht heute um Internet in Krisengebieten und wir meinen damit ausnahmsweise mal nicht die Glasfaserwüste im Friedrichshain, sondern diesmal die echten Krisengebiete. Also ihr habt es vielleicht gehört, in Ägypten ging es hoch her, in Libyen geht es jetzt gerade hoch her und in all diesen Staaten wird das Internet abgeschaltet, eingeengt, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich noch andere Gegenden, da gibt es erst gar kein Internet und da möchte man es irgendwie hinbringen. Und wie man das macht, das sprechen wir heute hier. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, bei der Sendung mitzumachen, indem ihr einfach anruft. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Falls ihr so während der Sendung Fragen habt oder etwas genauer wissen wollt oder etwas vorschlagen wollt, wie man vielleicht noch Internet irgendwo hinkriegen könnte, wo es noch nicht ist, dann wählt diese Telefonnummer. So, wer von euch dreien ist denn jetzt übrigens alles beim CCC? Das ist ja das Chaos Radio, also das Radio des Chaos Computer Clubs und sind aber meistens nicht alle Gäste Mitglieder. Also wer ist jetzt dabei? Ihr dürft ruhig reden. Also wenn ihr das anzeigt, können die Leute das vor dem Radio nicht sehen.
Die Elektra?
Ja, der Wetterfrosch.
Aha. Und der Urban? Ich zieh das durch. Ich zieh das eiskalt durch.
Der hat heute vergessen, seinen Mitgliedsantrag abzugeben.
Ah ja, Verpeilungsnote schon mal sehr gut. Passt also gut in den Club, würde ich sagen. Herzlich willkommen. Warum seid ihr heute hier? Also erklärt doch mal kurz, was ihr so macht. Fang nochmal an.
Ich dachte mir, diese Sendung sollte irgendwie vielleicht auch mal dieses aktuelle Ereignis aufgreifen, die gerade geschehen. Das ist ja eben aus Sicht der freien Information oder eben unfreien Information sehr interessant und spannend, was da abläuft, dass Zugänge zum Internet aus den jeweiligen Ländern eben gesperrt werden, nicht gesperrt werden, da bestimmte Teile vielleicht von erstmal nur gesperrt werden und wie konsequent ein Regime damit umgeht. Und das haben wir jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten anhand vieler Länder wirklich beobachten können und auch sehen können, welche Probleme da auftreten, aber auch, wie man ihnen helfen kann. Und da dachte ich mir, dass Herr Urbach...
Urban heißt der gute Mann, Urban.
eine sehr, sehr schöne Aktion gemacht hat mit der Gruppe Telecomics. Hat er nämlich den Leuten dort geholfen, dass sie übers Telefon und Modems, nicht mehr so über DSL-Leitungen, sondern wie man
nicht
das
schon jetzt das Geheimnis verraten, verdammt!
gemacht hat. Also mit alten klassischen Varianten, wie man früher ins Internet ging, dort den Leuten irgendwie noch zu helfen. Und die Elektra hatte in Südafrika zu Friedenszeiten, unabhängig sozusagen von einer Krisenintervention, Townships in Südafrika vernetzt durch WLAN-Freifunktechnologie. Und da dachte ich, sie ist auch eine wunderbare Kandidatin, hier Rede und Antwort zu stehen, wie man denn sozusagen den Leuten, die weniger gut vernetzt sind und in solchen demokratisch schwierigen Situationen Probleme haben, helfen kann.
Jetzt ist es ja sozusagen in dem Fall, also in dem Beispiel aus Südafrika, ist es so, da war einfach kein Internet und da ist es hingebracht. Ich würde jetzt aber gerne, bevor wir darüber sprechen, wie wir Internet irgendwo hinbringen, tatsächlich erst nochmal erklären, wie wir das Internet vorher kaputt machen. Also das Problem bei den ganzen Staaten, wo jetzt gerade die Revolten am Start sind, ist ja, da gab es schon Internet. Und das wurde dann, je nachdem abgeschaltet oder eingehängt oder umgeleitet, wie auch immer. Und da würde ich jetzt gerne mal von euch genauer wissen, wie macht man denn so ein Internet kaputt? Also ich meine, klar, die einfache Variante kann ich mir ausdenken. Irgendjemand geht zu sämtlichen Service-Providern und sagt so, hier Stecker raus aus allen Maschinen, dann ist das Internet irgendwie auch kaputt. Wobei ich mich da schon frage, wie einfach ist das eigentlich? Geht das wirklich? Also kann man wirklich irgendwie einen physikalischen Stecker an Maschinen ziehen und dann ist das Internet irgendwie down?
Ja, kann man.
Okay.
Definitiv, das...
Bei Ägypten zum Beispiel war ja sozusagen zum allergrößten Teil offline. Wie viel Aufwand muss man treiben? Also zu wie vielen Leuten muss man gehen und sagen, hier Stecker raus?
Im schlimmsten Fall muss man zu einer Person gehen und ihr die Waffe an den Kopf halten und sagen, jetzt hier sieh zu, dass nichts mehr funktioniert. Im besten Fall zu unendlich vielen Personen. Den haben wir natürlich noch nicht.
Wie in einer Person? Also ich meine jetzt sozusagen konkret am Beispiel von Ägypten. Da gibt es ja ein paar Service Provider.
Ja, das ist, es gibt ein Protokoll. Das ist das Border Routing Protokoll. Das sorgt dafür, dass nach außerhalb des Landes bekannt wird, wo welche IP-Adresse sich aufhält, damit die Route hergestellt werden kann.
Also das heißt sozusagen, ein Netzwerk ist schon innerhalb eines Landes relativ abgekapselt?
Teilweise, ja. Also in Ägypten war das so und da wurde im Endeffekt dafür gesorgt, dass nach außen hin nicht mehr bekannt wurde, wo welche IP-Adresse sitzt und es gab keine Routen mehr, also die Straße war weg.
Okay. Also die Leute konnten untereinander noch kommunizieren?
Anfänglich ja, und dann wurde auch die Interkommunikation abgeschaltet. Also das wurde dann auch wegkonfiguriert.
Okay. Elektra, du hattest da noch eine Anmerkung?
Ja, bei vielen Ländern ist es so, dass man eigentlich häufig nur ein oder zwei Stellen hat, wo ein Seekabel aus Übersee an der Küste anlandet. Und wenn man diese Küstenstelle quasi besetzt und da einen Filter einbaut, dann kann man effektiv die Verbindung nach außen abwürgen.
Also dann zu sagen, halten schon mal fest, es ist schon mal sehr einfach, ein Land vom äußeren Internet sozusagen abzuschneiden. Genau. Dann können aber die Leute also erstmal noch unter sich selbst kommunizieren. Eine andere spannende Geschichte, wie ich fand, ist, dass man Libyen war das, glaube ich, wo man gehört hat, der Datenverkehr hat jetzt abgenommen um 20%. Heißt das einfach, die haben dann ein paar Rechner vom Netz genommen, ist es weniger geworden? Oder also ich würde sagen, in Mangel eines besseren Vergleiches kann man wirklich die Leitung schmaler machen.
Das kann man tun, ja. Man kann die Leitung einfach schmaler machen, um zwar in dem Bild zu bleiben. Das geht. Da gibt es technische Möglichkeiten für, genau das passiert gerade in Libyen.
Wie macht man das? Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
Ich kann einfach die Datendurchsatzraten runterschrauben. Also ich kann einem Gerät sagen, dass es nicht mehr so viel Daten entgegennehmen kann oder durchleiten darf, wie es eigentlich könnte. Also okay. Das kann ich über das Protokoll des Gerätes regeln.
Sind das dann sozusagen die einzigen Möglichkeiten oder können wir noch mehr Schindluder treiben?
Ach, man, wir können schon noch ganz viel Schindluder treiben.
Was ist denn zum Beispiel mit dem sogenannten Kill-Switch? Es gibt ja den Internet-Kill-Switch, da wird immer von geredet. So irgendwie der eine große rote Schalter, bam, draufgedrückt, dann ist alles aus.
Ja, das hat ja Ägypten gemacht, diesen Kill-Switch gedrückt. Das heißt, dass die Protokolle abgeschaltet oder umkonfiguriert. Da gibt es aber auch also verschiedene Szenarien, wie man diesen Kill-Switch benutzen könnte. Angefangen von, ich schalte wirklich physikalisch das Netz ab. Also
oder ich sperre einfach den Zugang zu einer bestimmten Webseite, zum Beispiel Facebook oder Twitter. Und wenn viele Leute das benutzen, geht entsprechend der Bandbreitenbedarf natürlich runter. Beziehungsweise der Bedarf ist immer noch der gleiche, aber...
Achso, okay, also ich sage irgendwie, also irgendwie, die irgendwie 100% aller Leute geht einmal am Tag auf Facebook, ich sperre einfach diese Seite und dann ist sozusagen schon mal viel weniger Internet. Ja,
oder der Effekt tritt auf, wenn du einfach den Zugang zu Facebook blockierst.
Ja. Was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist die Menge der Anbindung, die ein Land in andere Länder hat. Und ich erinnere mich an eine Zahl, die schon einige Jahre alt ist, aber da hatte Deutschland selbst zum Beispiel einfach nur eine Größenordnung von 15 bis 20 physikalische Leitungen, die wirklich ins Ausland massiv benutzt wurden.
Was ja immer schon mal mehr ist als 2 Unterseekabel.
Ja, in der Tat. Aber wenn man sich überlegt, wie viel physikalischer Schaden angerichtet werden muss, ist das sozusagen schon kritisch.
Das ist ja auch eine ähnliche Situation in Ägypten. Da sind ja auch mehr als 2 Unterseekabel, die da rauskommen. Also die meisten Mittelmeerkabel kommen in Ägypten raus.
Okay, das heißt, wenn die in Verkehr abbrechen, dann ist gleich auch der Rest von Afrika mit am Start oder beziehungsweise nicht mehr mit am Start?
Teile Afrikas müssen dann neue Routen, also müssen dann neue Wege finden, um dann halt die anderen Knotenpunkte zu erreichen. Das ist richtig, ja. Also was nicht mehr durch Ägypten durchgeht, muss über andere Wege gehen, um dann die anderen Unterseekabel zu erreichen.
Es gibt recht neuerdings verhältnismäßig jetzt ein Unterseekabel quasi um Afrika herum, welches dann jeweils Abzweigungen an die Küstenländer hat. Das gibt es aber auch noch nicht lange.
Wer sitzt da drauf?
Also ich musste zu
Betreibergesellschaften bestimmt.
Bis zur Fußball-WM in Südafrika war der gesamte Ostseite von Afrika überhaupt nicht per Kabel angebunden. Lediglich in Westafrika gab es einige Stellen, wo das Internet über Glasfaser angelandet wurde. Und in Nordafrika und in Südafrika. Und in Zentralafrika, auch in Ländern wie Tansania, war bis dato eigentlich nur Satellitenanbindung an das Internet möglich. Und diese Verbindung kann man auch nicht so einfach unterbrechen. Also die würden jetzt auch, wenn jetzt hier ein Kill-Switch betätigt wird, die VSAT-Anbindungen, die werden auch weiterlaufen.
Es ist also dieses, wenn ich ein Unterseekabel habe, das kommt irgendwo rein und muss dann verteilt werden, da ist sozusagen richtig Struktur nötig und da gibt es auch zentrale Stellen, die man beschädigen kann, also auch einfach physikalisch. Satelliteninternet, ist das dann einfacher? Also kann sich da irgendwie jeder mit seinem Wohnwagen so eine Schüssel hinstellen und sagen, ich verteile jetzt mal hier Internet?
Also gerade wenn man in der Nähe des Äquators kommt, dann braucht man dafür 3,5 Gigahertz Satellitenanbindung. Die Schüsseln werden da sehr groß und unhandlich. Also wir reden hier über Installationen, wo die Schüssel etwa 2,5 Meter Durchmesser hat.
Letztlich benötigst du da auch natürlich immer einen passenden Satelliten auf der gegenüberliegenden Seite oben und da ist die Bandbreite verhältnismäßig sehr teuer. Das heißt, sobald das in größerer Menge nachgefragt wird.
Also das heißt, sagen, es ist dann eher ein Ressourcenproblem, aber es ist nicht für jedermann verfügbar.
Also man kann es dann auch wieder verteilen, aber die Bandbreiten sind dann auch nicht besonders hoch. Man hat auch
kleine Zusatzinfo, in Tansania hat 2006 64 Kilobit Up- und Downlink, also ein einzelner ISDN-Kanal von der Bandbreite her, $1,500 pro Monat gekostet.
Holy shit! Okay, das ist teuer. Apropos Bandbreite, wie sieht es überhaupt aus mit Bandbreite? Ab wann redet man heutzutage von jemand hat Internet?
Das ist eine schöne Frage. Kommt ganz drauf an, wo ich gerade bin. In Europa reden die meisten ab einer 2-Mbit-Leitung von ich habe Internet. Mhm. In anderen Gegenden ist es, wenn sie eine 56K-Leitung haben.
Das war aber hier vor 10 Jahren auch noch so.
Das war hier vor 10 Jahren auch noch so. Wir sind da auch sehr verwöhnt. Wenn ich die meisten Dienste benutze, brauche ich mindestens eine 1K-Leitung, einfach weil so viel Daten übertragen, wenn ich nur einen Webmailer aufrufe, bekomme ich unglaublich viel Datenmüll mit, der überhaupt nicht für die Funktionalität wichtig ist. Einfach an Grafiken, an Skripten und solchen Dingen. Ich weiß, dass Menschen schon froh waren, wenn sie die 56K jetzt in den letzten Wochen gehabt haben.
Okay, kommen wir gleich nochmal zu.
Als ich in Bangladesch war, hatte Bangladesch überhaupt keine kabelgebundene Anbindung. Also es ging alles nur über VSAT. Und da war Yahoo Chat, war die Killer-Applikation, weil man dafür nur ein Minimum an Bandbreite braucht, weil da einfach nur einfacher ASCII-Text übertragen wird.
Herr Urbach hat da einen sehr interessanten Punkt angesprochen, dass eben wir durch unsere doch sehr seriösen, großzügigen Bandbreiten im Verhältnis zu eben anderen Menschen in der Welt dann auch Services entwickeln und benutzen, die sehr bandbreitenintensiv sind im Verhältnis zu dem, was andere Menschen auf dem Planeten haben.
Ne, aber was mir schon, was
deswegen, deswegen, also es gibt ja sogar auch Betreiber großer Rechenzentren, die jeder von uns kennt, die warnen in Interviews sozusagen vor bestimmten Programmiersprachen, weil die so rechenintensiv seien und das sehr viel Strom verbrauchen würde und das letztlich wir ja eigentlich nochmal den Beruf des Netzökologen ausrufen könnten.
Aber trotzdem nochmal die Frage, es, also zum Beispiel in Ägypten galt ja Facebook als ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Und wenn ich das, also wenn ich sozusagen das bei mir beobachte, wie Leute Facebook benutzen, ist das für viele Leute, die ihre Kommunikation im Internet vervielfachen, seit es Facebook gibt, einfach weil das eine Plattform ist, die so einfach zu benutzen ist. Ja? Also wo sie überhaupt gar keine Mühe mehr machen müssen, wo sie keine Mail-Konten einrichten müssen oder irgendwie Chat-Login-Daten wissen müssen. Und dann frage ich mich natürlich sozusagen, erhöht das nicht sozusagen das Mindestmaß an Bandbreite, was man braucht, um von Internet zu sprechen, weil man mit was anderem als Facebook gar nicht klarkommt? Also habt ihr so in Ägypten Daten, wie viel man da haben wollte, will?
Wir haben nicht mitgemessen, weil Telekomix glaubt nicht an Logs. Mhm. Wir haben einfach keine. Wir haben Kontakte dann natürlich zu Menschen gehabt, die unsere Zugänge benutzt haben. Und die 56K-Zugänge haben für rudimentäres Netz gereicht. Viele haben auch ihre Facebook-Sachen im Cache gehabt. Das heißt, es musste nicht alles neu geladen werden. Mhm. Und dann würden wirklich nur die neuen Daten übertragen. Das war dann wohl okay für die Leute. Also wenn die Sachen erstmal im Cache sind, dann funktioniert das Ganze auch.
Das heißt, man hat die Seite schon einmal auf seinem Rechner aufgerufen und die sozusagen, die großen bunten Bilder sind dann schon alle da und man muss nur noch die tatsächlichen Kommunikationsdaten übertragen.
Genau das.
Bevor wir jetzt genauer da hinkommen, das geht ja schon in Richtung sagen, wie kriegen wir das Internet da wieder hin? Noch eine Frage zur Beeinflussung des Netzes. Also es ist ja auch eine Strategie, um Netz glatt zu machen, dass man nicht Dienste abschaltet, sondern ja umleitet. Also zum Beispiel gibt es ja den bekannten URL-Kürzungsdienst Bitly. Der sitzt ja, wie man an der Endung erkennen kann, in Libyen. Und ich habe neulich bei Twitter gelesen, hat jemand gesagt, naja, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sozusagen jeder Link, der mit Bitly gekürzt wurde, auf Gaddafis Seite dann... Ja, inwiefern spielt das eine Rolle, sagen, dass das nicht nur Seite dicht gemacht wird, sondern verändert?
Ich glaube, das Verändern ist noch nicht im Repertoire der unterdrückten Regimes angekommen.
Das ist sozusagen die hohe Schule,
das ist die hohe Schule jetzt, der Meinungsmache. Nur weil es eine .ly-Domain ist, heißt nicht, dass es auch in Libyen sitzt. Das ist... eher, denke ich, noch Zukunftsmusik, aber ich glaube auch, dass die Regimes oder Diktaturen, wie zum Beispiel China, traue ich das durchaus zu, solche Dinge tun. Das traue ich auch diversen anderen Diktaturen prinzipiell erstmal zu, dass Seiten nicht ans Original geliefert werden, sondern halt umgeroutet werden. Aber da kann ich mich jetzt momentan nicht versteifen in irgendwelchen Zahlen oder dergleichen. Das sind nur Vermutungen.
Das heißt aber sozusagen, bei den Diktaturen, die jetzt gerade, um die es jetzt gerade geht, können wir quasi froh sein, dass die Diktatoren noch nicht so viel Ahnung haben, weil die schalten einfach ab und dann kann man was gegen machen.
Aber ja? nicht ganz.
Selbst die Great Chinese Firewall ist nicht unüberwindlich. Also die Chinesen machen das routinemäßig.
Eben, also sie schalten hier wirklich ab. Das heißt, wir hatten jetzt ja verschiedene Ebenen gehabt. Entweder nur die Punkte nach außen, man hat innerhalb des Landes noch die Möglichkeit zu kommunizieren oder man sagt einfach, die Provider schalten ab, damit ist auch die Möglichkeit innerhalb des Landes zu kommunizieren dahin, das wurde auch teilweise angewandt und
na genau,
da sind die Leute erstmal auf sich selbst gestellt und müssen gucken, wie sie sich alternativ vernetzen können.
Aber genau das ist ja der Punkt, sozusagen. Die Leute wissen, okay, Internet ist jetzt aus, wir brauchen jetzt eine alternative Route. In dem Moment, wo sie sagen, das Internet nicht aus ist, sondern einfach nur verändert würde, hätten das Leute schwieriger, weil sie wissen erstmal gar nicht,
es ist prinzipiell dann noch leichter umgehbar, weil wenn du jetzt sagst, man hat eine Stichwortfilter auf Google-Suchergebnisse oder...
Dann musst du aber auch erstmal wissen, dass er da ist.
Dann musst du erstmal wissen, dass der Filter da ist und dass man den vielleicht umgehen kann und wie man ihn umgeht. Aber ich denke, das ist besser, als wenn, also wenn man das sozusagen da mit einem größeren Aufwand, also was heißt besser, als auf jeden Fall...
Welche Sperrung ist besser? Falls ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr gerne Folgendes tun.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Elektra, du meintest gerade irgendwie, in China machen sie das ja quasi jeden Tag, dass sie da die Firewall umgehen. Mir war nicht klar, dass es schon so alltäglich ist, also auch für die Internetnutzer dort. Ich dachte, das ist immer noch ein großes Geheimnis.
Das praktische Problem, was man in China hat, ist, man hat nicht genügend Bandbreite, um beispielsweise YouTube zu schauen. Also man kann die Seite zwar aufrufen, indem man sich einen Tunnel aufbaut über einen Proxy im Ausland.
Okay. Dafür gibt es kurz in einfachen Worten.
Man baut eine verschlüsselte Datenverbindung zu einem Computer außerhalb von China auf. Und dieser Computer leitet dann diese Anfragen weiter. Die chinesische Firewall kann dagegen nichts tun, weil es verschlüsselt ist. Und es geht dann halt über einen Port, den sie nicht blockieren können, weil sonst bestimmte Dinge einfach auch gar nicht mehr gehen.
Okay.
Also sie haben jetzt schon ohnehin das Problem, dass für Geschäftsleute ist es geschäftsschädigend, was sie machen. Und die Chinesen sprechen deshalb auch spöttisch vom größten Intranet der Welt.
Aber wie, also hast du Informationen darüber, wie die sozusagen im alltäglichen Umgang das umgehen? Also ist es da wirklich sozusagen ganz normal, ich gehe ins Internetcafé und installiere mir erstmal irgendwie, keine Ahnung, mein Tor, um da irgendwie...
Also eine der Softwares, die es da gibt, die heißt, soviel ich weiß, Freeway. Das ist eine Windows-Applikation, die kann man einfach installieren und die macht das dann für einen. Nachteil ist halt bandbreitenintensive Applikationen, wie beispielsweise, man kann nicht Tiananmen-Berichte von damals über YouTube anschauen, weil einfach die Bandbreite über diese externen Proxys, also über diese Relaisstationen im Ausland, einfach nicht ausreicht. Okay. Insofern sind sie davon abgeschnitten.
Aber das ist schon sagen, also dieses Freeway zu benutzen, das ist quasi schon Allgemeinwissen. Also nicht Hinz und Kunst vielleicht, aber sozusagen schon die...
Ambitionierte Nutzer wissen sich zu helfen.
Okay.
Ja, das kann ich bestätigen. Telecomix stellt auch Proxys bereit und solche Dinge. Und auch für die Chinesen natürlich.
Und so, okay, jetzt hast du zum zweiten oder dritten Mal Telecomix gesagt. Das hört sich für mich an wie so eine... Naja, also Asterix hat jetzt noch einen neuen Barden im Dorf, der möglicherweise irgendwas mit... Fernmusik zu tun hat? Nee, im Ernst, erklär mal, Telecomix ist ja quasi der Verein oder die Qualle, hast du es vorhin im Auto erklärt, der du angehörst. Erzähl mal ein bisschen, was das ist.
Telecomix ist ein Jellyfish-Cluster, deswegen die Qualle. Wir sind ganz viele Leute aus der ganzen Welt. Ursprünglich wurde es in Schweden gegründet. Das ist ein Working Ground, also man trifft sich dort, um über Technik zu sprechen, über Methoden, um Zensur zu umgehen, um Darknets aufzubauen, Proxys anzubieten, Seiten zu mirrorn. Und es gibt keine feste Struktur dergleichen. Also wenn jemand eine Idee hat und die präsentiert und die wird angenommen, dann ist es eine Telecomics-Aktion. Mhm. Ansonsten halt nicht.
Und nach welchen Kriterien wird die angenommen? Wer gerade da ist, entscheidet mit.
Ja. Also das ist eine sehr flüssige Demokratie.
Okay, das klappt ja gut, hat man auch an vielen anderen Beispielen gesehen.
Ja.
Gibt es irgendwelche Aktionen, mit denen man euch in Verbindung bringt, wo man jetzt vielleicht, also Telecomics haben wahrscheinlich viele noch nicht gehört, aber wo man dann sagen würde, ah ja, okay, da habe ich irgendwie was mitgeschnitten?
Ja, also zuletzt Modems für Ägypten, Modems für Libyen. Wir haben versucht oder haben es auch getan, während dem Blackout in Ägypten haben wir Modemverbindungen bereitgestellt. Das heißt, wir haben in Europa und weltweit Rechner hingestellt, die Modems drin hatten, die angerufen werden konnten aus dem Ausland, die daraufhin dem Anrufenden Internetverbindungen bereitgestellt haben.
Crazy shit. Also man konnte quasi aus Ägypten euch anrufen, da hatte man auf einmal Internet.
Genau.
Wie das genau funktioniert hat, das klären wir, würde ich sagen, nach den Nachrichten. Wir hören jetzt erst ein Stückchen Musik. Das hat der Wetterfrosch rausgesucht. Ja, ja, es gibt einen Chat zu sein übrigens auf irc.freenode.net und die Leute regen sich immer fürchterlich auf, wenn wir im Chaos Radio Musik spielen. Aber Wetterfrosch hat die Musik mitgebracht. Es hat irgendwas mit Döner und Candlelight zu tun. Kannst du es kurz erklären?
Das kommt aus der Hamburger Posse, wo ich eine Zeit lang kurz war und das wurde heute dann extra noch für die Sendung unter Creative Commons released oder war, glaube ich, schon. klang ganz lustig.
Na gut, hören wir mal rein. We'll be right back.
das hörst du ja gar nicht, wenn du deinen Stöpsel da drin hast.
Doch. Hör mal. Ja?
Unglaubliches kassiert. Ihr hört gerade Chaos Radio. Und das Chaos Radio ist die Sendung, wo eigentlich meistens 2 Stunden durchgeredet wird und wo die Leute, die im Chat zur Sendung unterwegs sind, die ihr auf irc.freenode.org findet, immer total empört sind, wenn Musik gespielt wird. Die sagten jetzt tatsächlich, gar nicht so schlecht, die Musik. Um Gottes Willen, was ist da nur los? Wir sprechen heute außerdem über Internet in Krisengebieten. Wie man Internet in Länder bekommt, wo die Mächtigen denken, hey, das schalten wir mal ab. Das erklären wir gleich genauer. Vorher gibt's aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Ohne dickes F wäre der Frühling nur Rühling, die Freude nur Reude und das Feiern nur Eiern. Deswegen Eier Ritz.
Dickes F.
Frühlingsfreude Fettfeiern im Fritz-Club. Auf 4 Floors und den ganzen Abend live mit Special Guest Kraftklub. Samstag, 19. März im Fritz-Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof.
Mehr Infos bei Fritz im Netz. Dickes F.
Frühling fett feiern mit Kraftklub im Fritz Club.
Fritz. Und das hört man.
Um 11:45.
Fritz Info.
Nachrichten.
Von Kajetan Dürlich, den einzigen Mann hier im Studio ohne Rechner.
Das stimmt. Bei der Bahn wird morgen wieder gestreikt. Das hat am Abend die Lokführergewerkschaft GDL mitgeteilt. Falco Wittig berichtet.
Nach Angaben der GDL sollen die Streiks morgen zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr stattfinden. Reisende müssen im Nah- und Fernverkehr deutschlandweit mit umfangreichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Nicht betroffen ist allerdings diesmal die Berliner S-Bahn. Die GDL will sie verschonen. Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik für die 26.000 Lokführer in Deutschland einheitliche Lohn- und Arbeitsbedingungen durchsetzen.
In Libyen greifen Chaos und Gewalt weiter um sich. Teile des Landes sind nicht mehr unter Kontrolle von Staatschef Gaddafi. Aus Städten im Westen Libyens berichten Augenzeugen, dass Gaddafis Truppen gegen Aufständische mit großer Brutalität vorgehen. Der französische Gesandte für Menschenrechte geht davon aus, dass seit Beginn des Aufstands 2000 Menschen getötet wurden. In einer wirren telefonischen Ansprache im Staatsfernsehen machte Gaddafi das Terrornetzwerk Al-Qaida für die Unruhen verantwortlich und beschimpfte noch einmal das eigene Volk. Die Schweiz hat am Abend angekündigt, Gaddafis Guthaben auf Schweizer Konten komplett einzufrieren. Nordrhein-Westfalen schafft zum nächsten Wintersemester die Studiengebühren ab. Das hat der Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und Grüne in der oppositionellen Linken und der oppositionellen Linken entschieden. Entschuldigung. Bislang hatten die Hochschulen von ihren Studenten pro Semester 500 Euro kassiert. Mit der Abschaffung der Studiengebühr hat NRW-Ministerpräsidentin Kraft eines ihrer großen Wahlversprechen eingelöst. Die Raumfähre Discovery hat heute Abend ihre letzte Reise ins All. In etwa 20 Minuten startet sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur ISS. Die berühmte Raumfähre ist schon seit 27 Jahren im Einsatz und soll nach diesem Flug am Boden bleiben. Danach plant die NASA höchstens nur noch 2 Shuttleflüge. Aus Kostengründen sollen Astronauten ab Sommer mit russischen Raketen ins All fliegen.
Start.
Bayer Leverkusen ist ohne Probleme in das Achtelfinale der Europa League eingezogen. Bayer Leverkusen gewann das Rückspiel der Zwischenrunde gegen den ukrainischen Klub Metalist Charkow mit 2:0.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin Werte zwischen -4 und -7 Grad. Etwas kühler ist es in Brandenburg, in Cottbus -8 Grad. Frankfurt und Angermünde -7, Potsdam und Neuruppin -5, Wittenberge -3 Grad. Die Nacht ist wenig bewölkt und meist sternenklar. Und auch heute ist es wieder ziemlich kalt draußen. Die Tiefstwerte liegen im Laufe des Morgens dann bei -13 Grad. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen dann am Freitag zwischen -4 und +1 Grad.
Verkehr.
3 Meldungen habe ich hier, die kommen aus dem Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtring Richtung Neukölln-Treptow, zwischen dem Siemensdamm und dem Dreieck Funkturm aktuell 4 Kilometer Stau. A100 Stadtring Richtung Wedding, zwischen dem Spandauer Damm und dem Dreieck Charlottenburg. Dort staut es sich aktuell auf 3 Kilometer lang. Und A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland, zwischen Dreieck Werder und Großkreuz. Da ist die rechte Spur blockiert, da liegen 2 tote Füchse auf der Fahrbahn.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Datenverkehr.
Im Telekom-Netz können die Behebungen von Störungen weiter andauern. Grund ist ein bundesweiter Warnstreik von rund 6.000 Mitarbeitern in Kundencentern und im Störungsdienst. Zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi vergangenen Montag aufgerufen. Und eine Meldung aus Nordafrika und anderen instabilen Regionen. Auch in den kommenden Wochen ist mit Ausfällen und Totalsperrungen zu rechnen. Wir empfehlen, die Gebiete weiträumig zu umrouten. Da, wo es geht, eine gute Fahrt.
Und wenn neue Musik im www, dann fritz.de.
Fritz,
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Markus Richter im Chaos Radio und zu Gast sind heute gleich 3 Leute, nämlich der Wetterfrosch vom Chaos Computer Club, die Elektrawagenrad ebenfalls vom Chaos Computer Club und der Herr Obach von Telecomics. Und ihr habt es ja gerade in den Datenverkehrsmeldungen schon gehört, es ist nicht so richtig einfach derzeit in manchen Gebieten. Da ist das Internet nicht ganz auf der Höhe. In Deutschland mag es noch gehen, da beschwert man sich, wenn man so 2-3 Tage kein Internet hat. Aber in Afrika oder anderen Ländern, wo es gerade hoch hergeht, da beschließen die Mächtigen gerne mal so, wir machen jetzt das Netz aus. Und dann gibt es so Leute wie Elektra und Herr Obach, die sagen, nö, wir machen da trotzdem Netz. Mal gucken, wie das geht. Wir hatten jetzt gerade vor der Nacht schon ein bisschen angefangen. Du hattest erzählt, irgendwie, ihr stellt irgendwo Rechner hin, also die Telecomics-Qualle, so hat sich dein Verein, also hast dein Verein beschrieben. Und die haben Modems dran.
Genau.
Erkläre genauer.
Ja, man nimmt einen Rechner, packt da ein Modem rein und bootet den dann mit einem, am besten mit einem Linux, weil da geht es am einfachsten mit. Und richtet den dann so ein, dass er angerufen werden kann. Außer, also die Nummer ist ja meine ja. Telefonleitung, die Nummer hat man ja normalerweise. Und dass er Anrufe entgegennimmt und dann diese Anrufe nimmt und ins Netz weiter routet. Das und kann man
damit anstellen. Habt ihr Ägypten wieder Internet verschafft.
Genau.
Das kann nicht so einfach sein.
Also es handelt sich hier um eine Dial-Up-Verbindung per Modem, wie man sie früher vor ISDN-Zeiten oder auch parallel zu ISDN-Zeit, wenn man nur mit einem analogen Telefonanschluss geschädigt war. Da musste man dann auch immer bezahlen pro Minute, was ich schrecklich fand. Eines meiner ersten Ziele war, selbst wenn ich nur 3 Kilobyte pro Sekunde habe, möchte ich die 24 Stunden und ich möchte nicht dafür gebucht werden, dass ich jede Minute bezahlen muss.
Im Prinzip, waren furchtbare Zeiten.
Ja, ist einfach nur Dial-Up-Verbindung, wie man sie früher gemacht hat, kann man mit einem Modem machen. Braucht ein spezielles Modem, was die Funktion hat, dass es auch angerufen werden kann, dass es also Anrufe entgegennehmen kann.
Das Spannende ist, dass die meisten Modems, die heute noch existieren, muss man ganz klar so sagen, weil eigentlich ist es ja Hardware-Vintage-Müll und wird weggeschmissen. Die meisten Modems, die noch existieren, können angerufen werden. Das ist das Schöne daran. Also das ist meistens 56K-Modems. Das waren die neueren damals.
Die Spitze der technologischen Entwicklung.
Ja, die teuren Sachen.
Okay, mal abgesehen davon, dass es anscheinend eine prima Ausrede ist, warum man in Zukunft allen Hardware-Müll sozusagen aufhebt, weil man könnte es ja möglicherweise später auch nochmal gebrauchen, genau, wenn die moderne Technik nicht mehr funktioniert. Wollten wir heute auch noch die Hörer darauf hinweisen, dass sie sich gerne auch an dieser Sendung beteiligen möchten. Das können sie einerseits ganz einfach tun, und zwar so.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Aber Wetterfrosch erklärt jetzt auch nochmal, warum.
Ja, ich würde nämlich noch gern von den Hörern wissen, wer von euch Freunde oder Verwandte in den betroffenen Ländern wie Ägypten, Libyen, Algerien hat und irgendwie, wie ihr mit ihnen Kontakt gehalten habt in den letzten Tagen und Wochen. Ob ihr vorher mit denen vielleicht sogar per Facebook oder Twitter in Kontakt standet, das vielleicht nicht mehr ging. Ob ihr mit denen noch telefonieren konntet. Und da würde ich einfach mal gern wissen, hat da jemand von euch ein paar Leute einigermaßen häufiger am Draht?
Also die sagen, wir, die wir hier im Studio sitzen, wir haben nur einen relativ abstrakten Blick auf diese ganzen Sachen. Und ich vermute mal, selbst der Herr Obach, der von Telecomics den dafür gesagt hat, dass Leute ins Netz kommen, ihr speichert ja nichts von denen. Das heißt, ihr wisst eigentlich auch nicht, wer das ist.
Wir haben am Anfang zu Debugging-Zwecken schon geschaut, wer ruft an, also woher kommt der Anruf, aus welchem Land. Man sieht es ja, wenn eine Nummer übertragen wird, an der Ländervorwahl. Und auch, was tun die eigentlich grob, worauf müssen wir uns einstellen. Das haben wir in Ägypten am Anfang gemacht, das haben wir auch jetzt in Libyen am Anfang gemacht. Ich glaube, ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen.
Wer weiß, wie man das Land richtig ausspricht, der kann natürlich auch einfach Folgendes tun.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Es gibt nämlich in dem Chat zur Sendung unter irc.freenode.org oder net einfach, ich glaube, ich habe es die ganze Zeit falsch gesagt, net, ne? Oder org? Entschuldigung? Nerds im Studio?
Freenode.net.
Freenode.net, alles klar. Gibt nämlich viele Leute, die sich darüber mokieren, wie wir hier Libyen aussprechen. Die sollen mal bitte anrufen und es besser machen. So. Also, aber zu sagen, das ist für dich auch eine abstrakte Größe, diese Leute sagen. Das sind halt irgendwie, also du siehst Datenströme, die irgendwie diese Infrastruktur benutzen, die ihr aufgebaut habt, aber du weißt, du hast auch nicht direkt Kontakt zu Leuten gehabt, die das benutzt haben.
Doch, hatten wir dann auch. Ah. Die sind, wir haben ja immer darum gebeten, wer Verbindungen aus diesen Ländern ins Netz aufbauen kann, soll sich bei Telecomics melden. Wir haben da ein Webchat-Interface, das mit wenig Datenübertragung auskommt. Und wir hatten da auch Meldungen von Ägypten und jetzt auch von Libyen, von Krisengebietlern.
Ja.
Die haben uns halt auch gesagt, hey, ich bin gerade über eure Verbindung online und das ist total super und danke, dass ihr das macht. Waren meist noch nach ein paar Minuten wieder weg gewesen, aber das war so immer wieder so eine Bestätigung, ja, was wir hier tun, ist gerade für diese Menschen, die die Verbindung benutzen, wichtig und richtig.
Und jetzt hast du ja gerade erklärt, ihr habt das gemacht, indem ihr sozusagen, ich sage mal jetzt einfach so, einen Rechner, Modem dran gestöpselt, das Modem kann angerufen werden und dann baut das Modem über den Rechner eine Internetverbindung auf, dann kann der Typ, der angerufen hat, damit ins Internet, genau wie früher, TM. Jetzt stellt sich mir die Frage, okay, das heißt aber, ich habe genau pro Rechner und Modem einen Typen, der ins Internet kann.
Ja.
Wie viele tausend Rechner habt ihr in welchem Lagerhaus stehen, um ganz Ägypten online zu bringen?
Wir hatten bei Ägypten zu unseren besten Zeiten ungefähr 600 Leitungen gehabt. Das war aber auch dank dem French Data Transit Network.
Dem bitte
was? Das ist ein Provider in Frankreich. Das French Data Transit Network, das ist, die haben ihre alten Modembänke entstaubt und haben die wieder in Betrieb genommen. Dank dem Verein Free.de, die sitzen in Düsseldorf, die haben 30 Leitungen bereitgestellt, also eine Nummer und dahinter 30 Leitungen.
Ja.
Und dann hatten wir noch einen Provider in Holland, der das auch gemacht hat, seine alte Modembank entstaubt und so hatten wir mit einer Nummer natürlich die Möglichkeit, dass da mehr Leute online gehen konnten, wie halt das auch früher die Telekom gemacht hat mit ihren Modemverbindungen oder auch Mannesmann D2 damals noch. Und also es war jetzt nicht immer, dass nur eine Leitung dahinter war, sondern oft waren auch mehrere Leitungen dahinter.
Und das hört sich ja trotzdem so ein bisschen für mich an, wie das könnte man auch als Homebrew-Projekt machen. Also man könnte sagen so, ihr Leute, irgendwie, ich habe noch eine freie ISDN-Leitung rumzufliegen, hier habe ich das irgendwie rangestöpselt, kann ich da mitmachen?
Ja, genau.
Das geht?
Das geht.
Wie?
Da haben wir so ein schickes Wiki, da steht alles drin. Nein,
im Prinzip ist es ja
das böse W-Wort gesagt.
Der Wohlschnittsbürger hat ja seine DSL-Leitung und irgendwie ISDN mit zwei Leitungen und oder analog dazu. Das heißt, häufig mal ein oder zwei Leitungen, die er eigentlich nicht braucht, wenn er nur telefonieren und surfen will. Und wenn man diese eben an einem Computer anschließt, ob jetzt mit einem Modem dazwischen oder einer ISDN-Karte wie früher, dann kann man mit einem entsprechend konfigurierten Linux-System und im Wiki von Telecomics gibt es da die nur zwei- oder dreiseitigen Anleitungen. Also das war schon relativ...
Okay, wollte ich gerade fragen.
Also oder halt auch ein Chat von den Leuten, die, glaube ich, gerne helfen irgendwie. Da kann man ja auch mal gucken, ob es jemand im Umfeld gibt, der vielleicht vorbeikommen mag. Oder?
Also ich wollte gerade fragen, weil es gibt ja die eine Hälfte der Leute, die diese Sendung hören, die empfinden das Einrichten eines neuen Rechners als sozusagen hobbymäßige Herausforderung und je schwieriger, desto geiler. Und dann gibt es die andere Hälfte der Leute, die sagt so, super Projekt, ich würde es auch echt gerne machen, aber ich habe keinen Plan. Könnt ihr mir bitte sozusagen ich drücke auf einen Maus und das installiert sich von selber, ein Ding zusammenbasteln?
Das basteln wir gerade.
Oh,
ja,
super.
Ja, wir sind noch nicht fertig damit, das ist das Problem, weil es ist wie immer so viele Dinge, so wenig Zeit. Der Plan ist es, dass man nachher einen USB-Stick hat, den reinsteckt, da von diesem USB-Stick bootet und alles funktioniert. Das ist der Plan.
Okay.
Daran arbeiten gerade mehrere Leute. Ist aber nicht so einfach, weil nicht jedes Modem mag jede Konfiguration und man muss das alles abfangen und ist ein riesen Uffriss, aber der ist es wert. Mhm. Unserer Meinung nach. Ansonsten chat.telecomics.org, der Raum Dial-Up, da lungere ich drin rum. Und okay. Auch viele andere, die Ahnung haben. Und wir helfen gerne und den ganzen Tag lang.
Jetzt befinden wir uns ja nun in Deutschland. Und da fragt natürlich der besorgte Datenbürger als erstes so, okay, ich stelle jetzt jemand anders meine Internetverbindung zur Verfügung. Mache ich mich damit nicht strafbar?
Keine Ahnung.
Ah, okay.
Ist mir persönlich auch völlig egal, aber auch da haben wir vorgesorgt.
Aha.
Wir haben natürlich auch noch ein weiteres Team bei Telecomics, die Proxys bereitstellen und direkt Tor-Verbindungen. Also man kann es so einstellen, dass nachher die IP desjenigen, der den Rechner zur Verfügung stellt, nicht mehr zu erkennen ist.
Okay.
Das ist eigentlich dann für den Otto-Normalbürger nicht so einfach. Der sollte dann bitte auf unseren USB-Stick warten.
Alles klar, dann wäre die einzige Frage noch, ob mir die Telekommunikationsfirma einen Strick draus dreht, wenn Leute bei mir anrufen, und aber die ausgehende Datenverbindung dürfte denen egal sein, oder?
Das
bei 56
ist völlig egal, weil ich habe meine DSL-Leitung, die darf ich benutzen, wie ich möchte. Ja, ich darf auch da
Recht.
Meine drei Rechner dranhängen, rein theoretisch.
Ja, nee, klar, dann kriegst du eine Kündigung, wo da drin steht, so hier, Datenverbrauch nicht entspricht nicht dem Landesdurchschnitt und aber
die
egal.
56K machen fast nichts aus.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also der Bandbreitenkonsum ist minimal. Es ist entsetzlich langsam, aber wenn halt nichts anderes geht, dann...
Ja, dann ist es sozusagen gut genug. Okay, 600 Leitungen, man kann sie im Prinzip auch zu Hause hin basteln. Wie lange hat das für Ägypten gedauert, das auf die Beine zu stellen?
Wir wurden ja völlig überrascht davon. Also es hat ja damit keiner gerechnet gehabt. Also wir haben diese Drohung seit Monaten im Raum schweben, weltweit. In USA gab es ein Gesetz, das zum Glück abgelehnt worden ist. In Deutschland reden Politiker darüber, dass sie das gerne hätten. Es war aber immer so weit weg. Und plötzlich steht da ein Diktator und meint, jetzt mache ich das. Mhm. Und wir so, oh, verdammt. Was ist denn hier los? Ja, und wir hatten dann als erstes einen Rechner in Schweden stehen gehabt mit zwei Leitungen dahinter. Das war der erste Telecomics-Dial-In-Server.
Der kommt jetzt ins Museum?
Hoffentlich.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob der noch gerade noch läuft. Muss ich mal nachgucken. Und dann ist halt das FDN, also das French Data Transit Network, recht schnell nachgezogen zum Glück mit recht vielen Leitungen.
Wie seid ihr rangekommen? Habt ihr Connections oder haben die von einem Projekt irgendwie erfahren? Oder?
Da lungert einer bei uns rum.
Ah, verstehe.
Das haben
Man
wir auch nicht gewusst
sich.
Vorher.
Verstehe, na schön.
Dann auch den Verein, die Leute von Free.de sind dann auch recht schnell, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, aber die irgendwie waren plötzlich so im Kontakt und haben halt gesprochen und dadurch ist es halt dann auch recht fix gegangen. Wir hatten dann noch ein paar sehr, sehr engagierte Leute, die auch anderen halt echt wirklich Schritt für Schritt geholfen haben, wie sie ihren Rechner aufsetzen müssen. Mhm. Und dann haben wir dann lange Faxe geschrieben, wo die Nummern drauf standen und die Login-Daten und haben die nach...
Okay, warte, bevor wir, das ist noch eine ganz spannende Frage zu sagen, woher wissen die Leute, die gar kein Netz mehr haben, wo sie hingehen müssen, um dann doch wieder ins Netz zu kommen? Die Informationen müssen irgendwie dahin kommen. Ich würde aber, bevor wir darauf ausgehen, gerne nochmal auf die Hardware zu sprechen kommen und das auch Elektra mal fragen wollen, weil im Prinzip geht es ja bei diesem ganzen Projekt um so eine Art Minimal-Hardware. Also sagen, was brauche ich mindestens, damit das irgendwie funktioniert? Und vielleicht könntest du, Elektra, mal kurz das beschreiben, was du in Südafrika gemacht hast. Vielleicht ergibt sich am Ende so eine Art Zusammendingens.
Nee, das ist grundsätzlich verschieden. Also meine Expertise sind selbstorganisierende drahtlose Netze, wo man Geräte hat, die im Peer-to-Peer-Modus drahtlos arbeiten, also wo ein Gerät sich direkt mit einem anderen drahtlos verbinden kann, also im Gegensatz zu einem Infrastrukturmodus. Wenn wir beide mit unseren Mobiltelefonen auf einem Gletscher in Island unterwegs sind, wo es keine Anbindung gibt, können wir mit den Telefonen nicht miteinander kommunizieren, weil wir haben keine Basisstation, keinen Mast. Es gibt aber im WLAN gibt es einen Modus, wo diese Geräte direkt miteinander kommunizieren können, also ohne, dass sie auf eine Infrastruktur angewiesen sind. Da kann man dann kommunizieren innerhalb der Reichweite der drahtlosen Interfaces. Und diese Reichweite kann man verlängern, indem jedes Gerät für jedes andere Gerät im Bedarfsfall die Daten weiterreichen kann. Dann bildet sich so eine Wolke, so ein Schwarm, und in diesem Schwarm kann man dann miteinander kommunizieren. Und diese Technik setzen wir unter anderem in Südafrika ein.
Aber warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, ist es möglicherweise, wenn man zusammenbringen kann, letztendlich wollt ihr doch schon irgendwie ins Internet oder gar nicht?
Ja, wollen wir. Aber nicht notwendigerweise. Es gibt diese Netze auch. Also wir haben eine Installation in Osttimor und die sind überhaupt nicht ans Internet angebunden. Da geht es nur darum, dass diese Geräte, die wir entwickelt haben, die sogenannte Mesh Potato, die hat einen analogen Telefonanschluss. Also da kann man ein analoges Telefon, was schnurgebunden ist, kann man in dieses Gerät einstecken und da fällt dann quasi der Telefonanschluss, den man sonst von der Deutschen Telekom oder von sonst wer herkriegt, der fällt dann da raus und über den kann man dann einfach zwischen den Geräten Gespräche führen. Man kann einfach sagen, okay, ich weiß, da irgendwo am anderen Ende der Stadt, da wohnt einer, dessen IP-Adresse endet auf 213, dann wähle ich 213 und dann klingelt bei ihm das Telefon. Und die Infrastruktur besteht aus den Geräten, die Leute benutzen. Also man kann natürlich, um den Service zu verbessern, noch hohe Antennen aufstellen und Richtfunkverbindungen einrichten. Aber erstmal funktioniert so diese Technologie halt auch ohne Infrastruktur. Und die Geräte, die Leute benutzen, um das Netz zu konsumieren, sind gleichzeitig die Infrastruktur des Netzes.
Aber wie weit reicht denn so eine einzelne Station?
Und das ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Also da gibt es physikalische Effekte. Also gehen wir mal vom Idealfall aus. Ich habe ein hohes Gebäude mit freier Sicht in alle Richtungen und 2 Kilometer weiter ist noch eins. Dann können die Geräte ohne zusätzliche Antennen direkt miteinander kommunizieren.
Okay, aber der Standardfall ist ja, ich sitze in irgendeinem Haus in der Wohnung und möchte auch sozusagen zum Telefonieren nicht auf den Balkon gehen.
Deswegen sind die Geräte, die wir entwickelt haben, in wetterfesten Plastik eingebaut und wasserdicht. Und die Anwendung ist, wenn man irgendwo wohnt, man macht sich einen primitiven Mast, also Metallrohr, oder macht es an das vorhandene Rohr von seiner Fernsehantenne dran und einfach mit 2 Kabelbindern und führt dann das Kabel in die Wohnung und dann hat man diese Anbindung.
Das ist dann tatsächlich wie ein Telefonanschluss. Also ich packe diesen Kasten auf mein Dach und habe im Haus mein Telefon und das funktioniert. Das ist großartig.
Ja, dezentral, selbstorganisierend und kostenlos. Also wenn man das Gerät hat.
Und das könnte man nicht irgendwie verbinden mit irgendwie, man macht noch so einen kleinen Einwahlknoten, dann haben wir alle irgendwie auch Netz nach außen?
Doch, natürlich. Aber es funktioniert halt eben auch ohne. Und deswegen ist es auch interessant für Katastrophenbereiche, wo gerade eine Naturkatastrophe eingetreten ist, die Infrastruktur kollabiert ist. Die Geräte sind so gebaut, dass sie mit einem minimalen Stromverbrauch, also wir reden hier von etwa 2,5 Watt auskommen. Also sie haben einen weiten Eingangsspannungsbereich, also man kann alle möglichen Arten von Batterien, Stromquellen, Solarmodul, Windrad dranhängen und dann läuft der Laden.
Selber treten und dabei telefonieren.
Das geht auch.
Wo ist das, also du hast jetzt Osttimor schon erwähnt, wo ist das zum Einsatz gekommen noch?
Wir sind im Moment in der Testphase. Das erste größere Testnetz ist in Osttimor, beziehungsweise da gibt es 2 mittlerweile und in Südafrika gibt es mehrere Netze. Einmal in Kapstadt, in Bokab und in Orange Farm, das ist eine Township, die ist 45 Kilometer außerhalb von Johannesburg.
Und das sozusagen funktioniert dann aber immer nur im Bereich einer Örtlichkeit, sage ich mal.
Ja, aber zum Beispiel die Township in Orange Farm, die ist angebunden an das Internet über eine WLAN-Richtfunkstrecke bis nach Johannesburg. Und darüber können dann die Leute halt auch telefonieren und haben auch zum ersten Mal in Südafrika einen Festnetzanschluss und eine Festnetztelefonnummer, was unter anderem den interessanten Effekt hat, dass man viel leichter einen Job kriegt. Also wenn man nur mit einer Mobiltelefonnummer ankommt und nach einem Job sucht, dann wird man schlechter angesehen, als wenn man einen Festnetzanschluss hat. Und das ist für die dann zum ersten Mal möglich.
Aber wie geschieht das? Also haben die da auch ein normales Telefonnetz? Und das kommuniziert irgendwie mit diesem zerstampften Kartoffel?
Ah, natürlich, ich habe das vergessen zu erwähnen, es handelt sich natürlich um Voice-over-IP, aber der Provider Dabba Telekom heißt der, der operiert in den Townships und die stellen Festnetznummern aus dem südafrikanischen Telefonnetz bereit über Voice-over-IP.
Dann braucht es aber sozusagen an einer gewissen Stelle schon wieder sozusagen eine Schnittstelle zur Infrastruktur.
Genau, da gibt es dann einen Internetanschluss und einen Server, der auch das, die Abrechnung managt. Es ist sehr, sehr interessant, weil die Gebühren sind halt auch sehr, sehr niedrig. Südafrika ist extrem teuer fürs Telefonieren. Die Preise sind ungefähr auf dem Niveau wie bei uns Mobiltelefonie vor etwa 5-6 Jahren. Aber die Einkommen sind sehr, sehr niedrig. Also wer Social Welfare, also Sozialhilfe empfängt, wenn man das überhaupt hinkriegt, weil viele Leute haben keine Papiere, die leben von etwa 80 Euro im Monat. Und Leute, die einen Job haben als Wachmann oder so, die verdienen zwischen 120 und 170 Euro im Monat.
Nicht allzu viel. Also wie wird das Projekt finanziert?
Das Projekt wird finanziert von Mark Shuttleworth unter anderem. Mark Shuttleworth, der Gründer von Ubuntu. Der erste Mensch, der aus Afrika in den Weltraum geflogen ist. Deswegen nennt man ihn in Südafrika Afronaut. Und von IDRC. Das ist eine kanadische Organisation, die wird von der kanadischen Regierung finanziert, die sich damit beschäftigt, durch Technologie Entwicklungsländern unter die Arme zu greifen.
Und das ist natürlich jetzt also ein Einsatz, da kann man sich vorstellen, also Katastrophengebiet, hast du auch schon gesagt. Gibt es da noch andere Einsatzszenarien, die schon erforscht werden möglicherweise?
Wir haben, während wir die verschiedenen Prototypenphasen von den Geräten durchgemacht haben, haben wir etwa 167 Geräte verteilt, die wurden verschickt in alle Welt an Leute, die die Geräte ausprobieren und in ihre Netze integrieren. Also Netze mit diesen Geräten gibt es an vielen Orten, überall auf der Welt verteilt, aber die größeren Installationen konzentrieren sich im Moment auf Südafrika und Osttimor.
Und jetzt, es handelt sich dabei ja tatsächlich dann auch um Computer und das hört sich für mich an wie, das muss für jedem benutzbar sein, ich mache das Ding an, muss dann aber irgendwie, du sagst schon, irgendwie eine IP-Adresse nennen, wenn ich jemand anrufen will. Wie macht das? Hat ja keinen, du hast es vorhin gezeigt, es hat keinen Monitor, sonst hat nur ein paar Leuchtelichter. Wie richte ich das denn ein? Also, oder geht da nie was kaputt? Habt ihr es tatsächlich geschafft, die Maschine zu bauen, die niemals kaputt geht?
Die Geräte laufen sehr zuverlässig und falls mal eine Störung auftritt, dann starten sie sich automatisch neu.
Okay, und damit ist sozusagen also genau. 99% irgendwie aller Fälle abgedeckt.
Genau, die Geräte, wenn man sie quasi aus einer Kiste herausnimmt, haben eine Standardkonfiguration und jedes Gerät hat eine individuelle IP-Adresse. Und diese IP-Adresse ist auch das Einzige, was man, wenn man minimale Anforderungen hat, konfigurieren kann oder sollte. Das kann man unter anderem über das Telefon machen. Also es gibt ein interaktives Sprachmenü. Im englischen Sprachraum sagt man IVR, Interactive Voice
Recognition. Also das Ding, was ich auch irgendwie dran bekomme, wenn ich die Fahrkartenauskunft und meine Bank anrufe.
Ganz genau. Und
bitte drücken Sie 1.
Genau. Es gibt ja zwei Versionen von der Firmware. Einmal für so Voice-over-IP-Anbieter. Dann kann man weniger konfigurieren übers Telefon und halt die End-User-Firmware, wo man sehr weit gehen kann. Also man kann einfach das Telefon abmelden, dann auf der Tastatur einfach M-E-N-U drücken, Menü, und dann ist man im Menü und dann kann man die entsprechenden Untermenüs aufrufen, kann sagen, ich möchte die IP-Adresse einstellen und dann drückt man 10 Sternchen, 130 Sternchen, 1 Sternchen, 20. Dann startet die Kiste neu und hat dann diese IP-Adresse.
Unglaublich. Mir scheint, da hat jemand nachgedacht. Wie konnte das passieren?
Das ist total großartig. Ich habe das vorhin zum ersten Mal gesehen. Ich bin total begeistert davon.
Naja, es geht sehr viel weiter. Es ist Open Source. Man kann es natürlich auch über einen Computer bedienen. Da kann man dann komplexere Operationen machen. Aber wenn man jetzt einfach nur irgendwo ein Telefonnetz aufbauen will, was robust ist und schnell auszurollen ist, kann man einfach die Geräte aus dem Karton nehmen und mit Strom versorgen.
Wie viel kostet ein so ein Gerät?
Wir haben im Moment noch kleinere Stückzahlen, also produziert wurden insgesamt etwa 1000 im Moment. Die nächste Bestellung wird um die 3000 sein. Die Prototypen, die waren noch relativ teuer, die haben $100 gekostet. Mhm. Mittlerweile dürfte sich der Preis so auf $70 reduzieren.
Okay, das ist sozusagen, aber das ist natürlich sozusagen da immer noch nicht leistbar für Leute. Das wird dann sagen über so eine Projekte wie von dem Mark Shuttleworth dann.
Das ist in der Tat die Frage, ob die ganze Geschichte losrockt und den Planeten erobert. Wir werden sehen. Also der Preis wird auf jeden Fall im Laufe der Zeit immer weiter sinken. Es wird vielleicht auch irgendwann ein neues Hardware-Design geben, was noch weniger Geld kostet. Wenn man erstmal angefangen hat, was zu entwickeln, dann findet man auch Möglichkeiten, das weiter zu minimieren und die Kosten weiter zu senken.
Jetzt wissen wir, du Elektra Wagenrad, hast irgendwie da mitgefrickelt und Mark Shuttleworth hängt irgendwie mit drin, aber gibt es dann eine Anlaufstelle, wo man sich genau über dieses Projekt informieren kann und möglicherweise auch eine helfende Hand reichen?
Exzellente Frage, also die helfende Hand bin unter anderem ich. Der Anlaufstelle ist die Webseite www.villagetelco.org. Also die Mesh Potato ist quasi das Endgerät für die Village Telco. Mhm. Die Village Telco versteht sich als ein Projekt, was einen Toolkit, also einen Baukasten entwickelt, mit dem jemand in unterentwickelten Regionen oder wo auch immer auf der Welt ein Telefoniesystem ausrollen kann. Was aber nicht nur Telefonie anbieten kann, es gibt natürlich auch einen Anschluss für Ethernet, also Internet, und kann man darüber auch bereitstellen. Es gibt da eine Diskussionsliste auf Google, eine Google Group, und ich bin unter anderem dafür da, da Support zu leisten. Und ja.
Okay, also wenn man Fragen hat, kann man sich auch einfach an dich wenden. Wenn man nach dem Namen sucht, der ist wahrscheinlich sozusagen auch relativ weit oben in den Suchergebnissen.
Ja, zwangsläufig. Also einfach nach villagetelco.org schauen, ja, oder einfach nach Village Telco suchen, das findet man sofort. Oder Mesh Potato, wobei Mesh wird mit M-E-S-H geschrieben. Also es ist nicht die zerstampfte Kartoffel, sondern die vermaschte Kartoffel.
Alles klar.
Ist auch spannend.
Ich muss jetzt bei dem Ganzen immer an diesen, es gab früher mal dieses Projekt One Laptop per Child denken, der irgendwie auch das Ziel hatte, so $100 oder weniger und alle vernetzt und mit so einem komischen Netzwerk, was untereinander funktioniert. Habt ihr da irgendwelche Schnittpunkte oder ist es was völlig anderes? Was hältst du davon?
Nein, es gibt da sehr, sehr große Überschneidungen, allerdings nicht personeller Natur. Also natürlich gibt es Entwickler, die ich kenne, die für das OLPC-Projekt gearbeitet haben, aber ich arbeite jetzt selber nicht für das OLPC-Projekt. Aber wir haben im Prinzip das Gleiche im Schilde. Also das OLPC-Projekt soll jedem Kind einen Computer als Bildungshilfe geben und wir arbeiten an der Kommunikationsinfrastruktur. Und man kann natürlich auch den One Laptop per Child in dieses Netz auch integrieren, das ist auch möglich.
Also das geht alles irgendwie zusammen.
Ja.
Kreative Ansätze, um Internets dahin zu bringen, wo es das nicht mehr gibt und wo es das noch nicht gibt, gibt es jede Menge. Wir haben jetzt zwei gehört, wenn jetzt noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen wird. Einen kleinen Ausdruck würde ich jetzt gerne machen in Speak to Tweet. Wer erklärt, was das ist und wie es funktioniert und überhaupt?
Das macht der Wetterfrosch.
Wetterfrosch.
Das habe ich angeschleppt. Das ist, ich glaube, ein von Google eingerichteter Service, der eine Telefonnummer bereitstellt, wo Leute anrufen können, die jetzt kein Internet mehr haben. Und dort wird ihr Anruf aufgezeichnet, dort wird eine Audiodatei aufgenommen und diese getwittert, also ein Link zu einer Seite, wo man sich die Datei direkt anhören kann. Und so wird sozusagen Menschen, die keinen Internetzugang, aber noch einen Telefonzugang haben, die Möglichkeit gegeben zu twittern, und diese Nachrichten landen dann erst einmal als kleine Audioschnipsel in der großen Twitter-Welt.
Das hört sich dann zum Beispiel ungefähr so an.
Hallo, Assalamu alaikum. Oh, Jazeera, an die Akbar Ajir.
Das Bezeichnende an diesem Projekt ist, dass genau das da passiert. Also es ist häufig ganz viele Nachrichten, die irgendwie, also arabisch irgendwie klingen, wo keiner von uns genau weiß, was die da sagen. Und was ich mich auch frage, ist, dass also jetzt so irgendwie als technisch interessierter Nutzer denkt man so, hey, geil, hat sich jemand Gedanken gemacht, man kann jetzt twittern über das Telefon, das ist doch irgendwie super. Ich frage mich, ob das wirklich einen Nutzen hat. Also falls da draußen jetzt jemand ist, der jemand kennt, der dieses Projekt benutzt hat oder der vielleicht uns helfen kann, was diese Speak-to-Tweets, die wir hier haben, was die bedeuten, dann gerne jetzt anrufen.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Weil ja, mir ist es sozusagen wirklich nicht klar, wie viel das tatsächlich bringt. Also im Sinne von, was macht das? Habt ihr da irgendwie weitere Geschichten gehört? Ja, Herr Obach?
Ja,
Urban.
Ach, ja, Urban, stimmt. Dich doch langsam mal. wir haben einige dieser Tweets übersetzt gehabt. Also gerade in den Anfangszeiten haben dann die Textzeilen getwittert dazu. Ja. Und da waren schon einfache Nachrichten dabei wie danke, dass ihr uns unterstützt, bis hin Hilfe, hier fallen Schüsse.
Okay.
War so ziemlich alles dabei. Und natürlich auch die obligatorischen ich grüße meine Eltern in der Heimat Grüße, auch die waren dabei gewesen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Leider kann ich kein Arabisch, aber wir hatten bei Telecomics zu dem Zeitpunkt ein paar Leute, die Arabisch konnten, die es übersetzt haben. Das war schon teilweise auch sehr beeindruckend einfach zu hören.
Und von den Sachen, die du erlebt hast, sagen, das hört sich für mich jetzt an, als ob der größte Effekt dieser Einrichtung wäre, dass die Leute einen Sprachrohr haben. Also es geht nicht so sehr darum, dass tatsächlich da Informationen übertragen werden, sondern einfach das Gefühl für die Leute, wir haben noch eine Verbindung nach außen. Ist das wertvoll an diesem Ding?
Das ist generell an dieser ganzen Modemaktion und auch an diesem Speech-to-Tweet-Ding das Wertvolle, dass die Menschen sich mitteilen können. Wir sind es gewohnt in unserer heutigen Welt, dass wir jederzeit uns nach außen mitteilen können. Und zwar über Landesgrenzen hinweg, das ging nicht mehr. Und damit hatten die Menschen noch eine Möglichkeit dazu gehabt, in die Welt rauszuschreien, was sie beschäftigt, was sie bedrückt, was sie erfreut. Wir leben in einer Welt, in der der Mensch immer mehr dazu übergeht, ganz weit zu streuen, was er mitteilen möchte. Und diese Möglichkeit haben wir den Leuten gegeben. Und vor allem fand ich da sehr großartig halt einfach dran, dass da schnell reagiert worden ist. Also Google hatte irgendwie diesen Service erst irgendwie 2 Wochen vorher gekauft gehabt.
Genau, es ist so ein Telefonie-Irgendwas-Service, genau, also Sprachinterface.
Das war dann so ein Wochenendprojekt von so einem Google-Entwickler, dass er das mal schnell baut.
Ja.
Hat sich mit 2 Twitter-Leuten zusammengesetzt und die haben es mal gebastelt halt. Ich fand es einfach schön, dass Menschen da sind, weltweit, die sich Gedanken machen, wie kann man die Lebensqualität der Menschen vor Ort entweder halbwegs aufrechterhalten oder zumindest versuchen zu verbessern.
Also eine kleine Leitung nach außen, obwohl die Mächtigen des Landes beschlossen haben, das sollt ihr eigentlich nicht mehr können, wir wollen euch eigentlich mal alles abschalten. Das ist genau das, was wir heute hier in dieser Sendung besprechen.
Fritz. Sprechstunden.
Und von den 2 bleiben uns noch eine im Chaosradio, heute mit Wetterfrosch, Elektra Wagenrad und Herrn Obach. Es geht um Internet in Krisengebieten, das heißt Gebiete, wo beschlossen wurde, hey, hier soll keiner mehr kommunizieren können, dort doch noch genau das irgendwie möglich zu machen. Wir haben heute schon ein paar Ansätze gehört, es ging mit Mesh-Netzwerken, also einfach Plastikkisten ins Land geworfen werden und die kommunizieren dann wie magisch untereinander, oder alte Rechner mit Modems werden in irgendwelche Lagerhallen gestellt und können angerufen werden. Und wir haben gehört, dass in einem Wochenende ein Dienst gebaut wurde, wo man einfach sozusagen anrufen kann, um dann zu twittern. Es geht also um kreative Lösungen, wie Kommunikation aufrechterhalten werden kann, wie Infrastruktur für Kommunikation gebaut werden kann. Und eigentlich seid auch ihr gefragt, ruft bitte an, wenn ihr auch ein Beispiel für so einen kreativen Umgang mit Technik habt.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und während ihr das tut, werden wir noch eine weitere Musik hören. Die hat der Herr Obach rausgesucht und ich habe schon wieder vergessen, irgendwas mit schwedischem Tanzorchester war es.
Das ist das Diablo Swing Orchestra mit dem Ballrock Boogie.
Und was ist genau was? Es ist auf jeden Fall Creative Commons Musik, weil das muss es sein, um hier in der Sendung gespielt
genau
zu werden.
Genau, das ist das. Musik aus Schweden. Von daher hinreichend wahnsinnig. Wie ich es von schwedischer Musik gewohnt bin. Ja, ich habe mir meine Chefin vor ein paar Jahren hingeknallt, mach mal da Werbetext für, habe ich gemacht und ja.
Ah ja, also hinreichend wahnsinnig. Hinreichend wahnsinnig ist ein schönes Prädikat, das ich in Zukunft öfter vergeben möchte. hinreichend wahnsinnige Musik. Vom Diablo Swing Orchestra, der Balrog Boogie hier im Chaos Radio. Auf Fritz, empfohlen von Herrn Urbach, der meinte, er müsste mal ein bisschen schwedische Musik hier zu Gehör bringen. Wir sprechen aber über andere Krisen, nämlich über Krisen, wo es kein Internet mehr gibt. Wir haben halt schon auch vorgestellt, ein Projekt, um Internet in Gegenden zu bringen, oder nicht Internet, eigentlich geht es darum, Kommunikation in die Gegenden zu bringen, mittels eines, wie heißt es, Elektra? Village Talk? Village Telco?
Mesh Potato heißt das Gerät und genau. Das Projekt heißt Village Telco. Die Webseite ist villagetelco.org. Übrigens habe ich vergessen, darauf hinzuweisen, es gibt ein One-Minute-Explainer-Video auf YouTube. Das ist verlinkt von der Webseite. Ist großartig, kann ich nur empfehlen.
Eine Minute Zeit, dann habt ihr es auf jeden Fall verstanden. Und Reinhard angerufen hat eine kurze Frage. Hallo und guten Abend.
Jo, eine zweite, die sich noch eben ergeben hat. Wie heißt der Titel, mit dem ich das bei YouTube finden kann? Punkt. Die andere Sache ist, ich habe unter Village Telco nachgeguckt im Internet und habe euch nur in Englisch gefunden. Habt ihr noch irgendwie eine deutsche Seite? Dritte Sache ist, mit welcher Hardware arbeitet er zentral mit diesem WLAN-Funkchip?
Gut, also es sind internationale Anstrengungen, diese Entwicklung. Sie richtet sich nicht speziell an Deutschland, deswegen gibt es keine deutsche Seite. Es ist leider alles in Englisch.
Aber man könnte sich dann durchaus hinstellen und das mal übersetzen, oder?
Ja, könnte man tun, aber... Deutschland ist eben kein Entwicklungsgebiet, von daher konzentrieren wir uns da nicht drauf. Die andere Frage ist der Chip, der da innen drin, das ist ein Single-Chip-System, also ein SoC, System on Chip. Und der stammt von der Firma Atheros. Der kann WLAN nach 802.11 B und G.
Nerd Talk. Ja. Okay, Rainer, Fragen beantwortet?
Eine Zusatzfrage, wenn ich nachhaken darf, technisch. Es gibt diesen einen Big-C.
Nein. Das wird zu technisch, das würde alle anderen hier, die jetzt am Radio, am Rundfunk, am Fernseher sitzen können, dann nicht mehr folgen. Stell die Frage einfach hier direkt, du kannst ja auf die Webseite gehen und dann eine Mail schreiben, okay?
Ja gut, okay, alles danke. Dann.
Danke. So, also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr Fragen habt, das ist wirklich überhaupt gar kein Problem, aber wir sollten schon sozusagen im Rahmen dessen bleiben, dass wir zumindest halbwegs dem Gespräch folgen können, aber dann gilt, wie gesagt, gerne.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Genau, über tiefergehende technische Gespräche wollen wir uns allerdings dann an dieser Stelle nicht auslassen. Was wir immer noch tun, sind Leute, die Kontakt haben zu Leuten, die in Libyen oder Ägypten jetzt sitzen oder gesessen haben und dort mal über die Situation berichten können.
Oder in China zum Beispiel. Oder Arabisch können einfach.
Die Leute, die in China schon mal waren, das finde ich auch immer spannend. Ich habe es bis jetzt noch von einer nur gehört und das auch nur ganz kurz. Aber so Leute, die in China waren, dort mal das Internet erlebt haben, das würde mich wirklich mal interessieren.
Na, da kann ich
wie der Unterschied ist. Okay, warum sagt ihr das nicht gleich? Entschuldigung.
Ich glaube, ich hatte es vorher schon.
Also, ist natürlich so, eigentlich sollen die Leute anrufen. Aber gut, erzähl mal.
Nein, du warst noch nicht, die Leute sollen anrufen. Gut, also wir können jetzt ja auf einen Anrufer warten, oder?
Oder du erzählst so einem, während ihr anruft, erzählt Elektra schon mal, was sie in China erlebt hat.
Gut, also ich war in Shenzhen, das ist in der Nähe von Hongkong, und ich war in Beijing. Ich habe das Internet benutzt, vor allem über das Mobiltelefon. Mhm. Das funktioniert sehr gut und ist auch sehr, sehr preiswert, muss ich sagen. Also man kriegt da eine GPS-Verbindung und die Gebühren sind sehr, sehr niedrig. Man kann erstaunlicherweise die gesamte westliche Presse in englischer Sprache kann man lesen. Das ist kein Problem. Man kann auch Dinge mit Google suchen, wobei die Chinesen ihre eigene Suchmaschine haben, die heißt Baidu.
Mhm. Die ist aber auch powered bei Google, ne?
Oder ich glaube nicht, nein. Nein, das haben sie nicht.
Das ist eine Eigenentwicklung.
Okay.
Das ist auch ein Konkurrenzprodukt.
Ach stimmt, das war
definitiv.
Okay. Ja.
Man kann die gesamten westlichen Medien kann man lesen. Allerdings, die Seite, die man nicht aufrufen kann, ist die vom Chaos Computer Club. Die ist blockiert.
Ja, böse Typen!
Und alles, was mit Wiki drin ist, das kann man auch nicht aufrufen. Weil da könnte ja jemand eigene Inhalte einbringen, die dann andere Leute sehen und das will man nicht haben. Und deswegen geht auch die Village Telco Google Group, die kann man zum Beispiel vom chinesischen Internet aus auch nicht lesen.
Oh. Wie ist das mit so Chat-Diensten?
Habe ich auch verwendet. Jabber geht wunderbar, kein Problem.
Okay, wo ist jetzt die große Firewall, von der wir alle sprechen? Entschuldigung?
Die große Firewall filtert vor allem bestimmte Internetinhalte aus, die unerwünscht sind.
Okay, das heißt, das ist aber schon eine relativ clevere Einrichtung. Also sagen, man kann eigentlich alles machen, nur sozusagen, wenn es ans Eingemachte geht, da schreiten sie dann ein. Aber das ist nicht so, dass es eine Einschränkung im täglichen Bedarf ist, das Ausblenden.
Ein Softwareentwickler, der zum Beispiel...
wer war das? Es geht nämlich Runde Mate gibt heute von Elektra aus, weil ihr technisches Gerät ein Geräusch im Radio gemacht hat. Unglaublich.
Die Lautstärke auf Null gedreht.
Sehr schön. Okay, also im täglichen Bedarf hat man da eine Einschränkung oder nicht?
Ja, hat man. Gravierend. Man kann die ganzen schönen Filmchen auf YouTube nicht sehen. Kann man nicht. Und alle anderen Filmchen von Vimeo und so weiter kann man auch nicht sehen. Man kann zum Beispiel nur bestimmte Dienste von Google nutzen. Mhm. Also alles, was irgendwie interaktiv ist, alles, was Web 2.0 ist, wo man einfach problemlos was publizieren kann. WordPress zum Beispiel, der Begriff WordPress wird gefiltert. Also jeglicher Blog, der WordPress beinhaltet in der URL, der funktioniert einfach nicht.
Wir lieben China.de wäre wahrscheinlich die bessere URL für einen Blog, was man von da betreiben kann.
Ja, und man sollte, wenn man die WordPress-Installation macht, sollte man eben den WordPress-Ordner umbenennen und keinen Link haben, der das Wort WordPress enthält, dann geht es wahrscheinlich auch.
Manchmal kann es so einfach sein. Heute kreativer Umgang mit Technik, um Internet und Kommunikation zu ermöglichen. Wetterfrau schreibt jetzt noch ein Beispiel aus Kosovo.
Die Balkan.
Balkan.
Ja, das Balkan. In den 90ern war der Balkan ja auch Krisengebiet geteilt und da hat man unter anderem die Telefonleitung zwischen den beiden Landesteilen gekappt. Die konnten einander nicht anrufen. Familien waren sozusagen getrennt, konnten nicht spontan sozusagen oder ad hoc wissen, wie es einander geht. Und aber weiterhin ins Ausland telefonieren. Und zu der Zeit war das jetzt vor diesen ganzen Internet-Modems, wie wir sie eigentlich kennen, sondern noch so diese Mailbox-Zeit. Und es gab da auch schon in der Tat einzelne Computer, die an so Mailbox-Netzwerken teilnehmen konnten. Die konnten, wie gesagt, nicht im Landesinneren zwischen den beiden Hälften kommunizieren, aber wiederum in der eigenen Hälfte und ins Ausland. Und dann wurde in Berlin, in Bielefeld, von einigen Aktivisten ein Mailbox, wie das im klassischen 80er-Sinne war, betrieben, wo eben die Nachrichten ausgetauscht werden konnten. Eine Mailbox.
Das war trotzdem erklären.
Das Rauschen und Fiepen, was wir am Anfang der Sendung hatten,
Das
ist ja sozusagen diese Einwahl eines Modems und eben durch Rauschen und Fiepen auf einer Telefonader werden da einfach Daten übertragen, dadurch, dass das mal eben länger oder kürzer fiept oder höher oder tiefer in der Frequenz. Und so wurden halt hauptsächlich Texte und direkte Mitteilungen übertragen und wohl auch innerhalb des Landes weiterverteilt, ausgedruckt und dann in andere Städte gebracht, sozusagen ein alternatives Nachrichtensystem basierend auf Telefon, Ausdrucken und zwischen die beiden Landeshälften.
Ja, man hat da eine Mailbox, da schickt man irgendwelche Informationen hin und diese Mailbox tauscht sich dann irgendwann mit einer anderen Mailbox aus und so vernetzen sie sich alle miteinander und updaten sich gegenseitig. Also es ist dezentral. Und deswegen auch nicht so leicht anzugreifen.
Und sehr großartig ist, dass wir genau solche Technologie gerade verwenden möchten, um für Gebiete, wo das Netz abgeschaltet wird, Backup-Infrastruktur zu bauen mit neuere Protokolle, mit dieser alten Technologie des Synchronisierens. Also wir sind gerade dabei, das irgendwie in einen Topf zu werfen, kräftig umzurühren, wieder auszuschütten. Und ohne diese Mailbox-Erfahrung aus den 80ern könnten wir diese Technologie jetzt gerade nicht bauen, die hoffentlich demnächst fertig ist.
Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, so irgendwie, also das Low-Leveligste, also das Niedrigtechnischste, was wir gefunden haben, war irgendwie USB-Sticks werden umhergetragen, um Internet zu simulieren. Kann mal einer kurz erklären, wie das geht?
Genau, also erstens gab es in Afrika auch mal so einen kleinen Test, zwischen zwei Ländern Datentransfer zu machen. Was ist schneller, die klassische Internetversorgung dort oder eine Brieftaube mit einem USB-Stick? Die Brieftaube hatte natürlich einen wesentlich höheren Datendurchsatz. Das würde vielleicht in manchen Regionen hier in Deutschland auch nochmal der Fall sein. Und ferner gibt es sozusagen auch Regionen, wo Internet gar nicht leicht erschlossen werden kann. Da gibt es keine Telefonleitungen, da ist vielleicht auch per Funk schwierig. Oder man hat einfach schlichtweg nicht das Geld. Und dort kann man natürlich von Computer zu Computer Daten austauschen. Ganz, ganz früher, bevor es das Internet gab, hat man ja Magnetbänder irgendwie zwischen Computern ausgetauscht und mal eine Kopie irgendwie auf die andere Seite des Atlantiks geschickt. Heute kann das ja schon ein USB-Stick sein. Und da gibt es dann wirklich einen kleinen Schulserver in einer Region Afrikas, wo Leute ihre Mails haben, wo Leute vielleicht auch Terminal-Computer haben, dort ihre Mails empfangen und schreiben, aber sie haben keinen Internetanschluss. Sie haben keine Internetleitung. Sie haben quasi eine Art Briefträger oder mehrere, die mit einem USB-Stick vorbeikommen und den an sozusagen ein Ende von der einen Verbindung zum anderen Ende, wo es eben Internet gibt, hin und her tragen. Und damit nehmen sie sozusagen neue Mails mit, die reinkommen, Antworten, die formuliert wurden, wieder mit in die andere Richtung. Und dann werden sie, wenn er den USB-Stick das nächste Mal an der Universität anschließt, die Internet hat, verschickt.
Und selbst das planen wir in unserer Backup-Strategie ein, dass mit USB-Sticks
Okay, ich habe dazu eine Nachfrage. Also ich kann mir natürlich jetzt sogar vorstellen, klar, ich nehme jetzt irgendwie von zu Hause einen USB-Stick mit, gehe zu einem anderen Rechner und stecke ihn da rein und kopiere die Word-Dokumente darunter und dann könnt ihr das da lesen. Oder gibt es tatsächlich ein Protokoll? Also ich stecke den USB-Stick rein, dann Software zieht es runter und verteilt das quasi, als ob er aus dem Netz kommen würde.
Genau, oder? Beziehungsweise ein, zwei Lösungen davon zusammengeschweißt, okay, die das dann ermöglichen.
Elektra, du wolltest noch?
Es gibt noch eine Steigerung davon. Es gibt Busse, die durch Gegenden fahren, wo relativ schlechte Anbindung ist oder gar keine Anbindung existiert. Und die haben dann ein WLAN-Gerät an Bord. Und immer wenn die irgendwo halten, wo sie regelmäßig vorbeikommen, um Passagiere aufzunehmen, wird lokal, drahtlos, werden Daten übertragen. Also der Bus kommt vorbei, dann wird der lokale Ordner synchronisiert. Es werden Daten hin und her gereicht, der Bus fährt weiter und die Daten werden transportiert.
Das digitale Briefträger.
Mir fällt gerade noch ein Funfact ein, diese Berechnung irgendwie von wegen Brieftaube oder Internet. In Kanada hat das mal jemand gemacht, weil da die Internetgebühren wohl relativ groß sind und hat da ausgerechnet irgendwie, dass es, wenn er einen Film haben will, den er sich online ausleiht, ist es wohl billiger, eine SSD-Festplatte zu kaufen, den Film dort draufspielen zu lassen, dann zu ihm schicken zu lassen, als es tatsächlich übers Netz runterzuladen, weil die Datentarife dann wirklich so extrem
teuer sind. Das sind die neuen Datentarife. Mhm. Also in Kanada oder generell in Amerika denkt man generell drüber nach, die Datentarife deutlich zu erhöhen. In Kanada hat jetzt der erste Provider damit angefangen und da ist es wirklich billiger, eine 750 Gigabyte SSD-Platte zu kaufen und den Film darauf zu kopieren und sich per Post zuschicken zu lassen.
Express, glaube ich sogar, oder?
Per Express, als das übers Netz zu machen.
Es gibt ein klassisches Beispiel aus der Computerliteratur. Man sollte die Datenübertragungsrate eines LKWs, der mit Festplatten beladen ist, nicht unterschätzen.
Oh mein Gott.
Oh, nicht schlecht. Da hast du vollkommen recht.
Gut, das
ganze Internet.
Das Problem ist, das kann man ja auch.
Ah ja, archive.org, die Webseite kennt ihr sicherlich alle. Die haben früher mal das gesamte Internet archiviert. Und als ich diese Seite kennengelernt habe, das war so ums Jahr 2000, 2001, war ihr gesamter Datenbestand 4 Terabyte. Also und okay, damals haben sie wirklich alles, was es im Internet öffentlich erreichbar gab, also auch Treiber-Downloads.
Und das steht seit neuestem bei mir unterm Schreibtisch als Backup.
Ja. Genau. Krass. Und ich war neu schockiert, ich habe nicht meine erste Webseite da wiedergefunden.
Alte Vergehen. So, wir waren jetzt aber gerade dabei stehen geblieben, also in Gebiete, die kein Netz haben, sozusagen das zu bringen, notwendigerweise oder sozusagen in der Not auch damit, dass wir USB-Sticks hin und her fahren. Herr Obach hat davon gesprochen, dass ihr jetzt irgendwie so ein Paket zusammenbastelt. Wie genau soll das aussehen? Oder also so an so einem Standard arbeitet, um solche Gebiete wieder zu versorgen.
Survival-Kit.
Genau, ein Survival-Kit. Wie das genau aussieht, kann ich noch gar nicht wirklich sagen, weil wir gerade in der Konzeptionierungsphase erst sind, die aber schon sehr weit vorgeschritten ist. Im Endeffekt geht es dabei um Synchronisieren über sowohl Modemverbindungen als auch USB-Sticks, als auch über, wenn vorhanden, WLAN und Mesh-Netzen, die sich dann selbst organisieren. Das Ganze so idiotensicher, dass es jeder benutzen kann, weil oft scheitert Technologie daran, dass Menschen es nicht benutzen können. Wir sind noch nicht fertig damit. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange, dass wir es recht bald einsetzen können, dass wir alternative Netzstrukturen aufbauen können, also alles dezentralisieren können, dass wir eigene Netze betreiben können, dass wir zur Not einfach einen USB-Stick von A nach B tragen und somit Daten in großen Mengen weitergeben können. Das ist der Plan. Da haben wir auch als Protokoll uns das gute alte News-Protokoll ausgesucht.
Das ist also auch irgendwie was eigentlich nicht mehr benutzt wird, oder?
Es wird noch von einem paar Leuten benutzt.
Nur ein kleines Dorf.
Genau. Aber das ist durchaus, also auch da ist der Plan, es so zu bauen, dass USB-Stick reinschieben in Rechner, booten, funktioniert. Und dass auch alles vorkonfiguriert ist mit einem schicken Webfrontend, dass es halt für einen Menschen auch so bei Facebook benutzen würde. Was im Hintergrund passiert, ist ihm scheißegal.
Und so muss es auch sein. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ihr beiden euch mal zusammensetzen würdet. Ich glaube, da könnte irgendwas bei rauskommen. Wir sind aber übrigens vor einer guten Stunde, haben wir gesagt, wir wollen noch klären, wie die Leute in Ägypten, ja, das ist ja das Projekt, also Telecomex, wo Herr Obach von herkommt, die Qualle, also eine Organisation, die sich selbst als Qualle beschreibt, die haben ja gemacht, dass die Leute in Ägypten, die kein Internet mehr haben, einfach wo anrufen konnten und dann sozusagen sich eingewählt haben in das Internet. Das Problem ist, die haben gar kein Internet, die müssen ja irgendwie die Rufnummer bekommen, wo sie anrufen können, um sich ins Internet einzuwählen. Wie habt ihr das hingekriegt? Habt ihr so, wie es damals gemacht wurde, so Flugzeuge, mit die so Zettel abwerfen, so ruf mich an?
Die waren zu teuer, wir haben Faxe geschickt.
Nicht dein Ernst?
Doch. Wir haben Faxe geschickt.
Wohin? Ja. An wen?
An Universitäten, also gerade die Informatikfakultäten, Bibliotheken, Krankenhäuser, Internetcafés.
Okay.
Also wir haben sie dahin geschickt, wo wir der Meinung waren, dass die Leute damit was anfangen können.
Wie habt ihr die Nummern rausgekriegt?
Google Cash.
Okay.
Das ist so einfach manchmal. Weil die Seiten waren ja nicht mehr erreichbar in Ägypten.
Ja.
Also wir hatten die Nummer nicht gehabt, also mussten wir auf den Google Cache zurückgreifen.
Ja, also tatsächlich.
Wir haben auch teilweise Hotels angefaxt. Und also ich habe da eine recht hohe Faxrechnung produziert. und es hat funktioniert. Also wir haben durch ein großes, massives Faxaufkommen, haben wir die Nummern gestreut und sie wurden angerufen. Und natürlich dann auch noch dann im nächsten Schritt Reporter von Al Jazeera gefragt. Die haben wir bei Ägypten nicht erreicht, für Libyen haben wir sie erreicht.
Heißt?
Dass die den Menschen, die sie vor Ort treffen, die Nummer einfach in die Hand drücken.
Okay, sie haben sie aber nicht irgendwie in so einer Laufschrift im Fernsehen irgendwie eingeblendet.
Nee, aber dafür im Live-Blog.
Okay.
Also sie haben das auch, also sie haben es auch weiterverbreitet, unser Telekomix-Fax. Ja, das ist das Mittel der Wahl gewesen. Wir faxen es halt mal hin.
Jetzt ist ja so, es ist ja so, dass du erzählt hast, zum Beispiel irgendwie, also ihr hattet 600 Leitungen, aber ein Großteil davon war sozusagen einzelne Rufnummern, wo mehrere Leute anrufen können. Das heißt, es gibt einen Block von Rufnummern, die man anrufen kann, um ins Internet zu kommen. Haben die Mächtigen nicht dann wiederum die Möglichkeit, einfach diese Rufnummern zu sperren?
Die hätten sie, ja. Das Risiko bestand. In Ägypten ist das nicht passiert, Libyen ist das jetzt passiert.
Tatsächlich.
Wir haben teilweise, also unsere eine Rufnummer in Düsseldorf ist teilweise nicht erreichbar. Also sie ist nicht von überall aus erreichbar. Teilweise ist sie blockiert.
Wie schnell könnt ihr da neue Nummern in Beschlag nehmen?
Nicht so schnell. Also einzelne Nummern ja, ganze Modembänke dahinter, nein, das geht nicht so schnell. Wir haben momentan zum Glück noch das FDN laufen, also das ist auch noch nicht blockiert. Und wir haben als Backup noch ein weiteres Projekt hier in Deutschland sitzen, das auf Zuruf innerhalb von 12 Stunden 30 Leitungen bekommt.
Okay, also das, aber sozusagen, das ist echt eine ernsthafte Gefahr.
Das heißt, diese Gefahr besteht.
Das heißt, ihr müsst sozusagen auch immer gucken, dass die Nummern sozusagen nicht zu weit verbreitet werden, nicht zu weit bekannt.
Ja, öffentlich ist öffentlich.
Genau, also sobald es öffentlich ist, sobald wir es verbreiten, ist es da und kann gesperrt werden. Das Risiko besteht immer, dann kommen wir auch nicht dran rum.
Also wenn jemand Nummernblöcke spenden kann.
Also wenn jemand Leitungen hat, so unglaublich viele davon, die auf eine Nummer zusammenlaufen, dann
gilt Folgendes.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
So, es geht also darüber, die Kontrolle zu behalten, um Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wir hören jetzt einen Song, der passend zum Thema ist. Der ist von Professor Click und heißt All Control. Und wir reden gleich noch eine halbe Stunde weiter darüber, wie wir uns ein Paket zusammenschnüren, damit wir hier, falls unsere Regierung beschließt, Alter, wir machen das Internet aus, dass wir so ein Notfallpaket haben. Das wird, ich vermute, nach dem, was ich bis heute hier im Chaos gerade gehört habe, vor allem aus alter Technik bestehen. Aber wir werden gleich mal gucken, wie das so aussehen kann. Bevor wir das klären, machen wir aber das Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und wie gesagt, vorher noch Professor Click, All Control im Hard Remix. We'll be right back.
Ohne Rundfunkgebühren würde Fritz übrigens so klingen. So klingen. Ja, für alle, die jetzt denken, ey, da ist ja gar nichts. Richtig, ohne Rundfunkgebühren wäre hier auch gar nichts. Fritz.
Powered bei eure Rundfunkgebühren.
Und das hört man.
Um genau 11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit? Ach so, mit Kai, natürlich. Oh, ach Gott, ja, ganz vergessen. Der Typ ohne Computer ist wieder im Studio und macht Nachrichten.
Ja, den Film brauche ich doch, wenn du das sagst. Bahnreisende müssen morgen Vormittag erneut mit Behinderungen rechnen. Wie die Lokführergewerkschaft GDL mitteilte, soll es für 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr Warnstreiks geben. Bestreikt werden die Deutsche Bahn und 6 Privatbahnen. Die Berliner S-Bahn soll diesmal aber nicht bestreikt werden. Schon am Dienstagmorgen hatten Warnstreik den Schienenverkehr für 2 Stunden weitestgehend lahmgelegt. Die GDL will einheitliche Tarifbedingungen für die rund 26.000 Lokführer in Deutschland durchsetzen. In Libyen gehen regierungstreue Truppen offenbar weiter brutal gegen Aufständische und Protestierende vor. Es wird von zahlreichen Toten berichtet. Regierungen in aller Welt arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Staatsbürger aus dem Land zu holen. Die deutsche Marine schickte 3 Schiffe. Angesichts der Gewalt in Libyen wächst der internationale Druck auf das Regime. Die Europäische Union beantragte beim UNO-Menschenrechtsrat den Ausschluss des nordafrikanischen Landes. Darüber soll morgen in Genf beraten werden. Nach der Aberkennung des Doktortitels prüft die Universität Bayreuth, ob Verteidigungsminister zu Guttenberg die Hochschule bewusst getäuscht hat. Eine Kommission soll das Verhalten des Ministers untersuchen und bewerten. Der Ältestenrat des Bundestags will erst Mitte März entscheiden, ob die Doktorarbeit auch vom Parlament überprüft wird. SPD und Grüne werfen Union und FDP vor, sie wollten eine rasche Aufklärung verhindern. Nordrhein-Westfalen schafft zum nächsten Wintersemester die Studiengebühren ab. Das hat der Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und Grüne und der oppositionellen Linken entschieden. Bislang hatten die Hochschulen von ihren Studenten pro Semester 500 Euro kassiert. Mit der Abschaffung der Studiengebühren hat NRW-Ministerpräsidentin Kraft eines ihrer großen Wahlversprechen eingelöst.
Sport.
In der Fußball-Europa League steht Leverkusen im Viertelfinale. Der VfB Stuttgart ist dagegen ausgeschieden. Die Stuttgarter unterlagen im eigenen Stadion Benfica Lissabon mit 0:2. Das Hinspiel hatten die Schwaben bereits mit 1:2 verloren. Leverkusen setzte sich beim ukrainischen Club Kharkov mit 2:0 durch. Schon die erste Partie hatten die Leverkusener mit 4:0 deutlich für sich entscheiden können.
Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin und Brandenburg Werte zwischen -5 und -8 Grad. Die Nacht ist wenig bewölkt und meist auch sternenklar. Und es ist ziemlich kalt draußen wieder mal. Die Tiefstwerte liegen heute bei -13 Grad. Tagsüber wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen dann am Freitag zwischen -4 und 1 Grad plus.
Verkehr.
Eine Meldung nur aus dem Stadtverkehr Berlin, der betrifft immer noch den Stadtring 100 Richtung Wedding zwischen dem Spandauer Damm und dem Dreieck Charlottenburg. Dort staut es sich aktuell immer noch bei 3 Kilometern.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Datenverkehr.
Bahrain. Zum 15. Februar verringerte sich das Datenvolumen des Landes um 10-20%. Wahrscheinlich soll so die Protestbewegung zensiert werden, nachdem es zu blutigen Auseinandersetzungen mit dem Militär gekommen war. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar. Zum Schluss noch eine Entwarnung für Ägypten. Hier fließt der Datenverkehr seit Ende des letzten Monats wieder flüssig. Wir wünschen eine gute Fahrt.
Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz.de. Und das Auge hört mit, Mann.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Chaos Radio, eine halbe Stunde haben wir noch. Heute mit Markus Richter, das ist meine Gestalt. Und zu Gast im Studio sind heute Herr Obach, der gerade so eben wieder ins Mikrofon zurückfindet. Na, sind Sie schon da? Sind Sie schon da?
Ja, ich bin da.
Ja, das ist unglaublich. Ein Nerd im Studio, das ist das reine Chaos.
Ich musste Kaffee holen.
Ja, ich musste kommen. Um Gottes Willen. Ebenfalls am Start und immer brav dabei, Elektra Wagenrad. Hallo und guten Abend. Und gerade noch irgendwo verschollen ist der Wetterfrosch. Der hat wahrscheinlich Angst bekommen, dass jetzt doch noch ein Anrufer anruft. Genau, eine halbe Stunde habt ihr noch Zeit, um Fragen zu stellen. Es geht um Internet in Krisengebieten, also in Gebieten, wo kein Internet ist oder weniger. Ihr habt es gerade in der Datenverkehrsmeldung gehört, in Bahrain wurde das Netz einfach schmaler gemacht. Wir haben heute schon über zahlreiche Projekte gesprochen, wo es darum ging, dass man einfach also Netz wieder an Stellen bringt oder Kommunikation an Stellen bringt, wo keine mehr ist. Jetzt frage ich mich, kann man sowas auch aufheben, Herr Obach? Also das Netz ist schmaler, kann man so irgendwie wieder mehr Bandbreite dazugeben?
Nicht so ohne weiteres, also einfach auch nur durch mehr Uplinks bereitstellen, wie wir es auch jetzt bereits tun. Wenn das Netz gedrosselt wird, dann können wir da nicht viel machen. Das ist einfach eine technische Konfiguration der Router.
Okay, also was wir machen können mit den Mitteln, die wir heute hier besprechen, ist sozusagen überhaupt Kommunikation an den Start bringen. Mit genau. Der Bandbreite, das müssen wir dann mal später bearbeiten. Gibt es da schon irgendwie so Zukunftsszenarien? Wie kriege ich mehr Bandbreite an Orte, die wenig Bandbreite haben?
Darüber machen wir uns momentan noch wenig Gedanken, denn erstmal jetzt darum überhaupt
Entschuldigung, aber du musst dir doch sozusagen darüber Gedanken machen. Du hast doch selber erzählt, dass das sehr wichtig gewesen wäre, gerade in Ägypten.
Ja, aber wir haben einfach momentan nicht die technischen Mittel. Wir haben nicht die Technologie dafür.
Ja, du musst aber jetzt noch erzählen, warum das ist. Also warum ihr eigentlich noch mehr Bandbreite hättet brauchen können.
Wir glauben zwar nicht an Logs bei Telekomics, aber gerade wenn wir neue Geräte an den Start bringen, gucken wir schon mal nach, so funktionieren die richtig, wegen Debugging halt einfach, dann lassen wir doch Logs mitlaufen. Und wir hatten einen Zugangsknoten, da rief jemand an.
Also wie gesagt, um das zusammengefasst, ne? Also in Ägypten kein Internet mehr, die Leute konnten aber außerhalb von Ägypten Telefonnummern anrufen und da wiederum war dann Internet dran und das ist also eine Verbindung, die ist 56K, das ist so ähnlich GPRS, ja? Also das ist sozusagen das langsamste Mobilfunknetz, was es überhaupt gibt und noch ein bisschen langsamer ist diese Verbindung und dann ist Folgendes passiert.
Und dann schauten wir so in die Logs rein und plötzlich sahen wir, dass der Teilnehmer sich die neueste Folge von How I Met Your Mother runtergeladen hat und das war irgendwie fast schon zum Lachen gewesen. So, hey, ich hab Netz, ich lade mir einen Film runter oder eine Serie.
Was denn sonst? Unglaublich.
Und der Anrufer kam von wo?
Der kam aus Ägypten.
Ja, könnt ihr mal sehen, wozu man so ein Netz überall braucht. So, wir haben jetzt die ganze Zeit schon drüber geredet, also wie man Netz also nach Afrika bekommt oder nach Timor oder halt Ägypten oder Libyen. Und die Frage ist jetzt sagen, ein bisschen die kleine Angst, also gerade Nerds neigen ja ein bisschen zur Paranoia, so, okay, was passiert, wenn jetzt hier in Deutschland das Internet abgeschaltet wird? Wir wollen jetzt noch zum Schluss so eine kleine Kiste backen, die, wo alles drin ist, was wir brauchen, um zu kommunizieren. Ja, also möglicherweise nicht mal mit dem Netz, aber so irgendwie mit anderen Leuten und möglichst nicht sozusagen in echt, sondern halt übers Gerät.
Also kann man eigentlich mal schon mal ganz grundlegend anfangen bei Funkgeräten.
Funkgeräten?
Ja, ne, also ja, Feldtelefone, aber ne, also wenn wir jetzt also nicht von Scheinzeitumgebung ausgehen, also dann sollte auf jeden Fall zwei WLAN-Geräte und WLAN-Antennen schon dabei sein. WLAN-Antennen, da gibt es ja so welche, die rundherum strahlen oder solche gerichteten Antennen, dass man wirklich eine weitere Verbindung über mehrere Kilometer von einem Punkt zum anderen Punkt überbrücken kann, so Richtfunkantennen für den WLAN-Bereich zwei Stück und entsprechende Geräte, dass man darüber schon mal ein Netzwerk bekommen kann, wäre auf jeden Fall schon mal praktisch, um sich an den nächsten Nachbarn anzuschließen.
Also ich würde da so eine Wenn-Dann-Strategie vorschlagen. Also solange das Telefonnetz noch geht, kann man analoge Modems verwenden. Die Möglichkeit besteht dann immer noch.
Wo kriege ich heutzutage noch ein analoges Modem her? Gibt es sowas überhaupt noch?
ISDN-Karten natürlich auch nicht vergessen.
Gibt es immer noch, weil es gibt immer noch Leute, die irgendwo sitzen und nur eine analoge Telefonleitung haben und sonst nichts.
Und mal ganz dumm gesagt, in jedem aktuellen Dell-Notebook ist ein Modem drin. Also die meisten Leute haben in ihren Notebooks Modems drin und vergessen sie vollkommen, weil sie sie halt nicht brauchen. Aber jetzt im Mac ist es nicht drin, aber so in einem Dell, in einem Acer, überall sind noch Modems eingebaut.
Ein weiterer Grund, sich einen Laptop zu kaufen, keinen festen Computer. Ja.
Ich denke aber, es wird mittlerweile langsam verschwinden aus den Notebooks, aber ein älteres Gerät, was vielleicht 3-4 Jahre alt ist, dürfte es in aller Regel noch drin haben. Gut, aber das ist die Strategie, die noch funktioniert, wenn es noch ein funktionierendes Telefonnetz gibt. Mhm. Aber was wenn es das auch nicht mehr gibt oder nie vorhanden war?
Dann haben wir eine Mesh Potato dabei.
Ja, aber die Mesh Potato, die kann halt nur auf kurze Entfernung kommunizieren. Also man braucht dann schon relativ viele Mesh Potatos. Um vielleicht eine Stadt zu vernetzen, dass also innerhalb einer Stadt noch Kommunikation stattfindet, dafür geht es noch. Also um vorzugreifen, der allerletzte Resort, also das allerletzte Mittel, auf das man zurückgreifen kann, ist Kurzwellenfunk. Das ist dann wirklich die allerletzte Methode.
Jetzt irgendwie, um sozusagen Gespräche zu führen oder tatsächlich um Datenverkehr zu haben?
Da kann man auch Datenverkehr drüber machen. Und zwar braucht man dafür wirklich nur einen Laptop und eine Soundkarte oder irgendeine Art von Computer und eine Soundkarte. Da gibt es Software. Für Linux gibt es eine Software, die heißt Soundmodem. Und die emuliert dann quasi ein Kurzwellenmodem über die Soundkarte.
Und da brauche ich aber noch eine Gegenstelle. Wie weit kann die dann weg sein?
Das hängt von dem verwendeten Funkgerät und von der Datenrate ab.
Naja, wir bauen ja gerade die Kiste für zu Hause, also sagen irgendwie, es muss da irgendwas sein, was sozusagen jetzt nicht irgendwie groß ist wie mein Zimmer, sondern halt haushaltsüblich, sage ich mal.
Haushaltsüblich heute auch kaum noch, aber gibt es immer noch, das ist die CB-Funktechnik, da kann man Reichweiten zwischen 30 und 70 Kilometern erzielen unter guten Bedingungen. Mit einem einzelnen Gerät.
Genau. Wir haben während der Ägypten-Sache mit Ham Radio den Funk abgehört und auch gemorst über Ham Radio. Das ist, bin ich nicht genau in der Technologie drin. Das ist eine Funktechnologie, die irgendwie funktioniert. Für mich ist das Magie. Da gibt es aber auch durchaus Leute, die richtig Ahnung von haben. Ja. Aber Ham Radio haben wir auch Erfolge mit erzielt, dass wir halt mit Leuten kommuniziert haben, über Morse dann in dem Fall.
Okay.
Wir haben auch die Nummern gemorst gehabt, also so war das jetzt nicht. Ja, sicher.
Ein Morse-Alphabet?
Ja, das ist nicht umsonst erfunden worden, das funktioniert auch immer noch nach wie vor. Und ein Leitspruch von Telecomix ist ja, to provide every means of communications available. Mhm. Und das Available ist das ganz Wichtige dabei, und wenn halt nur Funk da ist, nutzen wir halt Funk. Genau.
Und was halt Elektra vorgestellt hat, ist halt einfach, die kommunizieren mit Fiepen und Rauschen. So, und da gibt es verschiedene Standards, auf welche Frequenz jetzt nun sozusagen welches Zeichen bedeutet.
Das ist im Prinzip wie bei.
Und das ist in diesem Soundmodem, was du vorgestellt hast, auf jeden Fall enthalten in dieser Software, dass du da alle möglichen Standards mit sprechen kannst und worüber dann dieses Tonsignal transferiert wird. Ob das jetzt vielleicht auch einfach ein Radiosender ist. Also Elektra hat bestimmt schon mehr FM-Radiosender mal gebaut.
Wie, möglicherweise könnten wir hier sozusagen einfach eine Datenverbindung aufbauen?
Natürlich, wir können auch hier über Radio Fitz jetzt live ein paar Bits senden und dann können das Leute mit ihren Ham-Radio-Stations oder einfach mit ihren Laptops in der Soundkarte Speicherkarte und Mikrofon dran.
Wir schicken Stuxnet über unsere Welle. Geil.
Genau. Und dann kannst du auch über ein Feldtelefon Datentelefonverbindung genau. machen. Klar.
Kann man einfach als Sounddatei ablegen und dann abspielen. Dann können die Leute die Daten empfangen.
Das hört sich ja großartig an. Mal ganz ehrlich, Hand auf Herz, wie viel davon habt ihr zu Hause rumliegen? Von den Sachen, die wir hier gerade vorgestellt haben. Okay, Herr Urbach ist raus.
Nee, der Herr Urbach ist drinne.
Ja, genau.
Ich habe Funkgeräte.
PMR. Der hat nämlich ganz wenig, der Herr Urbach.
Ach, tatsächlich, wieso?
Weil ich bin gerade nach Berlin gezogen und mein Zeug steht noch in Hessen.
Oh mein Gott, wenn jetzt das Netz ausfällt.
Ja, bin ich taub und blind.
Aber Hessen ist versorgt.
Hessen ist versorgt, ja. Also ich habe momentan nur meinen Laptop hier, kein Modem hat, gar nichts.
Gottes Willen.
Ich wäre ziemlich taub und blind. Mhm. Wenn ich mein Zeug hier hätte, hätte ich wenigstens Modem, ISDN-Karten und Funk, also WLAN-Verbindungen. Das hätte ich. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich dringend irgendwie nochmal Modem zu besorgen. Am besten auch ein externes, wenn der Rechner kaputt geht, dass man einfach einen anderen Rechner ranpacken kann. Die gibt's recht günstig auf diversen Online-Marktplätzen. wahrscheinlich sind sie nach dieser Sendung teurer dann.
Plötzlicher Aufschwung in der Modembranche, verstehe.
Genau.
Auf eBay für ein paar Euro wird es da bestimmt einige geben.
Genau. Und apropos Modems, wir brauchen Modems, ganz viele davon.
Das wollte ich gerade fragen.
Modems.
Ihr habt jetzt diese Nummer gebracht, zu sagen, also mit ihr stellt irgendwo Rechner hin, ihr habt jetzt diese großen Kooperationspartner. Ihr sammelt jetzt also aber nur Modems, ihr sammelt jetzt nicht irgendwie Rechner.
Ich brauche keine Rechner sammeln, wenn ich keine Modems habe. Also die Rechner sind einfacher zu bekommen als Modems heutzutage.
Okay, verstehe.
Und also Modems wären ganz super. Wenn man im Berliner Raum ist, kann man die donnerstags im CCC Berlin abgeben. Da werden die dann eingesammelt und dann werden die von Telekomix weiter verwertet.
Okay, egal, Modems. Wenn welche da sind, dann soll man...
Also ich nehme auch 14-4er Modems.
Ich wollte gerade sagen, sonst habe ich noch zu Hause liegen, glaube ich.
Da kann ich aushelfen.
Okay, jetzt haben wir tatsächlich noch einen Anrufer. Christian.
Jo, hi.
Hallo.
Ich habe zwei Fragen im Endeffekt. Beide vielleicht etwas sicherheitskritisch. Und zwar ist es einmal bezüglich dem Problem, dass in Libyen ja die Nummern gesperrt werden und neue Telefonnummern relativ schwer zu beschaffen sind. Ob es da irgendwelche Wege dran vorbei gibt mit, ich sag einfach mal, einem Stapel SIM-Karten, die eine Rufnummerweiterleitung auf den endgültigen Zugangspunkt machen. Ob sowas schon mal irgendwie gecheckt wurde, ob das geht. Und die zweite Sache wäre in Bezug auf die Mesh-Netzwerke punkto Ortungssicherheit. Man kennt es irgendwie von damals CB-Funk, wenn sie dann irgendwie um den Block fahren und nach dir suchen.
Also zu den Rufnummern. Wir haben den Effekt der Reihe, dass Nummern blockiert sind. Einfach zum Gehen sind die nicht. Über Mobilfunknetze haben wir noch nicht probiert. Einfach auch, weil wenn jemand eine Mobilfunknummer aus dem Ausland anruft, diese Kosten explodieren schlagartig. Und es ist so schon teuer genug für die Leute, die oft nicht wirklich viel Geld haben. Und das wollen wir ihnen auch nicht zumuten. Also selbst unter Umständen erkennen sie es nicht, dass sie eine Mobilfunknummer anrufen, die unglaublich teuer wird, wenn sie sie anrufen.
Na, aber wäre das nicht tatsächlich eine Möglichkeit? Also ihr könntet euch ja auch irgendwie Voice-over-IP-Nummern...
Voice-over-IP und Modems will nicht wirklich zusammen funktionieren.
Tatsächlich?
Da arbeiten wir noch dran.
Okay.
Da gibt es gerade einen SIP-Provider in Polen, der gerade was deployt, was das betrifft. Momentan ist das Protokoll nicht auf Modems ausgelegt und will nicht zusammenarbeiten.
Da ist dann die Soundqualität so schlecht oder was für die Signale oder warum klappt das
so
nicht?
So Verlustrate der Daten im Endeffekt, die Latenz ist zu hoch.
Für Voice-over-IP wird ein Audio-Codec verwendet, der verlustbehaftet ist und bei der schnellen, also bei der Datenübertragung kommt es halt darauf an, dass wirklich dass er präzise übertragen wird und der Codec, der die Datenbandbreite reduziert, damit Voice-over-IP eben leichter möglich wird, der schneidet halt genau die Sachen weg. Es dürfte aber mit dem Codec G711 dürfte es vielleicht gehen, aber jetzt schweife ich ab und wir kommen zu sehr in die Technik.
Okay. Also sagen die Idee besteht schon, dass man das sozusagen, also dass man quasi noch eine Nummernweiterleitung macht, aber da gibt es noch ein paar Probleme. Okay, zur zweiten Frage, Christian, die habe ich nicht ganz verstanden. Warum sollte man Mesh-Netzwerke orten wollen?
Warum ist dahingestellt?
Okay. Du willst einfach fragen, ob das geht und wie man sich davor schützen kann.
Rein theoretisch, ob das irgendwie angedacht ist, weil im schlimmsten Fall kommunizieren da ja zwei Lager, sage ich mal, irgendwie. Und wenn Papa Staat da hinterher ist, wer weiß, was die sich einfallen lassen.
Ja, du hast recht, das ist möglich. Also jede Radioübertragung ist im Prinzip ortbar. Man kann die anpeilen, also bis zu ihrer Reichweite. Das ist möglich. Da man genauso kann man auch die Sendemasten von Radio Fritz ganz einfach aufspüren, wenn man da mit einer Richtantenne durch die Gegend läuft und die einfach anpeilt. Es gibt aber sogar noch was. Also wenn zum Beispiel die Kommunikation wirklich nur auf einzelne Worte oder Sätze beschränkt ist, dann kann man das so langsam und bei so einer niedrigen Senderate machen, dass man das mit dem Empfänger gar nicht mehr empfangen kann. Das geht dann im Rauschteppich unter. Funkamateure verwenden das, um mit unglaublich niedriger Sendeleistung um die Welt rumzufunken. Da gibt es dann so eine Software, die analysiert dann das Rauschen mit einer Fourier-Transformation und man kann auf dem Display kann man dann quasi diese Morsezeichen sehen. Das lässt sich kaum nachweisen. Also da muss man wirklich genau die Frequenz wissen, auf der das stattfindet. Ist aber wahrscheinlich für die meisten Leute vollkommen unrealistisch, so etwas zu unternehmen.
Also es gibt eine theoretische Umgehung, aber sozusagen für das Mesh-Netzwerk ist es nicht praktikabel.
Also im Expertenmodus kann man zum Beispiel so eine Information wie hier wird gerade geschossen, die kann man in den Rauschlevel des Empfängers integrieren und dann fällt den Behörden das gar nicht auf, wenn ihnen die Frequenz nicht bekannt ist.
Okay.
Da muss man ja auch unterscheiden, was man ortet. Also ob man jetzt einen Teilnehmer ortet, der jetzt einfach am Netzwerk hängt oder einen Teilnehmer orten will, der etwas Bestimmtes kommuniziert. Mhm. Und da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man Leute anonym an solchen Netzen und an der Publikation von Inhalten teillassen kann. Oder auch eben verschlüsselt, dass man eben gar nicht sieht, was dort genau übertragen wird und dann sieht man, okay, da gibt's jemand, der hängt da irgendwie am Netzwerk, hat vielleicht auch Internet, aber ob er jetzt wirklich das veröffentlicht hat, was am anderen Ende rausfällt, ist dann nicht zuordnbar.
Ein Nachtrag noch zu den Mesh-Netzwerken. Die Geräte haben relativ wenig Leistung und die werden dann unter Umständen auch zahlreich und können autonom arbeiten. Also man kann es schon sehr schwer machen. Also da müssten denn quasi in dem Moment, wo die Revolution am Gange ist, müssten sie Tage damit zubringen, diese einzelnen Geräte aufzuspüren, die sich dann auch noch schönerweise immer, wenn eins ausfällt, wenn sie noch eine Alternative haben, einen neuen Pfad bilden. Das ist schon sehr schwer. Ich glaube kaum, dass in so einem richtigen Krisenmoment, dass da jemand noch Zeit und Lust hat, dem nachzugehen.
Das ist sozusagen einer der Vorteile, dass es ja aus vielen, vielen einzelnen Einheiten besteht. Man müsste das, um das Netz zu zerstören, müsste man quasi alle auf einen Schlag wegnehmen.
Müsste man sehr viele aus dem Verkehr ziehen, gewissermaßen.
Okay. Wie hoch ist die Rate? Also in so einer Stadt, wenn die gut verteilt sind?
Du meinst, wie viele Geräte man genau da bräuchte? Es gibt, wenn man keine Redundanz hat, wenn man immer nur eine Verbindung hat, dann kann man das Netz natürlich auch leicht stilllegen. Im Prinzip wird das Netz umso besser, je mehr Geräte daran beteiligt sind. Es gibt mittlerweile sehr viele Geräte, die man dafür hernehmen kann. Es gibt da diese Linux-Distribution OpenWRT, die kann man die ganzen Routing-Protokolle installieren. Die haben alle diese Möglichkeit und da kann man mittlerweile, ich weiß nicht, also einen großen Prozentsatz des Marktes kann man damit ausstatten und kann damit solche Netze aufbauen.
Okay. Christian, Frage beantwortet?
Absolut. Ich sage besten Dank und ein super klasse Projekt auf jeden Fall. Finde ich gut. Na,
vielen Dank und schönen Abend dir noch.
Jo, auch so.
Bis dann. Tschüss. So, liebe Hörer, wir müssen jetzt noch mal reden. Es ist jetzt 10:50. Diese Sendung geht 2 Stunden. Wir haben jetzt noch 10 Minuten und jetzt ruft ihr an. Was zur Hölle habt ihr an? Jetzt anrufen 0331 70 97 110. Nicht vorher verstanden. Peter.
Jo.
Ja.
Moin.
Warum rufst du das jetzt an? Was ist denn hier los?
Ja, ich habe ganz entspannt zugehört. Ich hab
euch immer gesagt, wir dürfen die Sendung nicht so spannend machen. Die Leute rufen nicht an, die müssen sich langweilen. Die müssen sich so langweilen, dass sie hier anrufen. Okay,
das funktioniert.
Aber du hast doch eine Frage.
Ja, ich hätte eine Frage an CCC und zwar, es ist jetzt irgendwie noch nicht gefallen oder ich habe es jetzt wirklich verpasst, aber ich glaube nicht. Wie wird jetzt, ihr nennt es Mashed Potato, ne?
Mashed Potato, das ist ein Gerät. Also es ist genau, unabhängig vom Gerät CCC.
Für Krisengebiete, was ihr gesagt habt, in diesen Ländern, Entwicklungsländern vornehmlich. Ja, wie wird es jetzt, kann ich es mit normalen Batterien betreiben oder hat es eine Art Akku? Was hat es? Was wäre es?
Das Gerät hat das Gerät hat einen Anschluss für ein Telefon, das hat einen Anschluss für ein Netzwerkkabel und das hat noch eine DC-Buchse. Und über alle drei Buchsen kannst du da Spannung reinjagen. Okay. Zwischen 9 und 40 Volt ist der Bereich, in dem es funktioniert. Also es ist ein recht großer Eingangsbereich.
DC heißt diese kleine Gleichspannungsbuchse, die man eigentlich von jedem technischen Gerät mit dem kleinen schwarzen runden Stecker.
Also man kann es über das Telefonkabel, über das Netzwerkkabel speisen. Es nimmt Gleichspannung und wenn man aus Versehen mal die Polarität umdreht, dann geht es nicht kaputt. Wenn man zu hohe Gleichspannung reichen macht, dann geht eine Schutzschaltung an und unterbricht das einfach. Es ist dafür gemacht, dass Leute, die technisch nicht versiert sind, die Dinger in die Hand nehmen und irgendwas damit tun und sie gehen nicht kaputt.
Okay, und im Krisenfall, wenn wir keinen Strom haben, wenn die Leute dort keinen Strom haben?
Na, angenommen, du bist in einem Katastrophengebiet, wo nach einer Explosion, einem Vulkanausbruch irgendwelche schrottigen Autos rumstehen, nimmst du dir einfach eine alte Autobatterie oder eine Lastwagenbatterie. Mit einer Lastwagenbatterie wird das Gerät mehrere Wochen arbeiten.
Okay, ja. Und Batterien gehen aber gar nicht oder ging nicht? Oder?
Doch, natürlich, das geht auch. Also du bräuchtest dann halt irgendwie ein Batteriefach, wo du mehrere Batterien einlegen kannst. Wie gesagt, die Mindestspannung ist 9 Volt. Ja. Um zu telefonieren, wenn es nur funken soll, dann tun es auch 3,3 Volt.
Wie groß muss die Solarzelle sein?
Ja, Solarzelle.
Das hängt vom Gebiet ab. Also in Südafrika kommt man mit einem 10 Watt Solarpanel hin.
Das ist wie groß?
10 Watt Solarpanel, das ist ungefähr 20 mal 30 Zentimeter groß.
So ein A4-Blatt.
Ja, kriegt man über eBay für 40 Euro. Aber in unseren Breiten jetzt zum Beispiel im Winter, jetzt haben wir gerade mithin den düstersten Monat oder im Januar, muss man schon sehr große Solarpanel haben, um da überhaupt noch ausreichend Energie ernten zu können, weil die Sonneneinstrahlung einfach zu gering ist.
Gibt es irgendwie so noch Taschendynamos oder was auch immer?
Selbstverständlich, ja.
Okay, kann man alles machen.
Kann man alles machen. Also irgendwas mit einer Kurbel dran. Ja, Windkraft bietet sich in dem Fall an. Also es gibt viele Möglichkeiten. Also in der zivilisierten Welt, nach so einer Katastrophe, steht genügend Gerät rum, was man einfach hernehmen kann. Autobatterien, LKW-Batterien haben 12 Volt, auch eine Batterie von einer Alarmanlage geht. Oder irgendwelche, ja, oder Monozellen aus der Taschenlampe.
Man kann jeden Motor auch als Generator benutzen, einfach dran drehen, dann kommt da wieder Strom raus.
Genau. Beim Gleichstrommotor ist das der Fall.
Peter, okay. Frage beantwortet?
Ja. Alles, ja, eine ganz kurze Frage noch. Wie heißt denn bitte die URL, wo das Internet gesaved wird oder halt, was ihr vorhin gesagt habt?
Das Internetarchiv, das kanntest du noch nicht, unglaublich.
Nee, wirklich nicht.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit an dieser Stelle.
Ja. Früher war es mal sehr vollständig, also das heißt archive.org, also Archive mit V.org.
Mittlerweile beschränken sich darauf, sozusagen bestimmte Webseiten mehr oder weniger semi-regelmäßig aufzunehmen. Ich habe mal meinen Blog geguckt, da war es dann so, ich glaube im Halbjahresrhythmus oder sowas haben sie einen Snapshot quasi in diese Datenbank reingeladen, aber vollständig ist es in der Tat nicht mehr, aber doch sehr interessant.
Ich habe das früher benutzt, um esoterische Treiber von irgendwelchen Windows-Geräten runterzuladen, wo die Firma schon lange nicht mehr existiert hat, weil sie da einfach auch die HTTP-Downloads einfach archiviert haben. Davon haben sie Abstand genommen.
Das ist halt früher.
Das passt einfach nicht mehr in 4 Terabyte.
Das ist richtig.
Ja, alles klar. Und dann hoffe ich, dass das Gerät irgendwann zu kaufen ist. Oder für uns? Oder ist es jetzt schon zu kaufen für uns?
Das ist zu kaufen. Das wird vertrieben unter anderem von der Firma Adcom in China, in Shenzhen. Da kann man das bestellen. Oder in Südafrika.
Kennt ihr Bang, die Firma aus China? Boom, geschrieben.
Sagt mir jetzt nichts.
Ja, die hat ganz viele Sachen gemacht für Konsolen, ganz speziell, wo man ROMs laden konnte, ganz coole Sachen, ja, die es sonst nirgendwo gab. Ja. Chinesen, ja, auf jeden Fall gilt auch nicht, Leute. Ja.
Auf jeden Fall, das Gerät kann man direkt beim Hersteller kaufen.
Ja, das ist super. Und dann viel Erfolg damit. Und ich würde echt cool finden, wenn ich meinen alten Gameboy nehmen könnte, die Batterie nehmen könnte und es damit betreiben könnte. Ja, das ist echt cool. Ich habe heute auch Batterien gekauft, die sind haltbar bis, keine Ahnung, 2018, 17 oder so. Ja,
na, alles klar. Einfach den passenden Adapter noch dazu anschaffen und dann geht das klar.
Super, alles klar.
Okay. Gut.
Ja, danke.
Bis dann. Tschüss. So. Na schön, zum Schluss doch noch ein paar Anrufer, meine Güte. So, wir sind jetzt fast schon wieder am Ende.
Wir sollten auf jeden Fall noch hinweisen.
Wait. Ich muss ehrlich sagen, nachdem wir jetzt auch noch auf Dinge hingewiesen haben und noch eine Musik gespielt haben, dann kommt Henrik Schröder mit dem Nein-Fall, denn das Chaosradio ist jetzt gleich zu Ende, aber Wetterfrosch hat noch einen Hinweis? Oder zwei oder drei?
Eigentlich nur einen kurzen, und zwar, wo man unter anderem auch Elektra häufiger findet und wer sich auch mit diesem ganzen, ja, wie macht man ein WLAN-Netzwerk autonomerweise, beschäftigt sind die Freifunker. Die hatten auch im Oktober letzten Jahres 2010 eine Sendung hier im Chaosradio gemacht. Die treffen sich jeden Mittwoch in der Berliner Seabase, einer abgestürzten Raumstation an der Janowitzbrücke. Immer so am späteren Abend, so ab 9 Uhr geht es dann da rund.
Einfach mal nach C-Base googeln, dann findet man das.
Genau. Und da, wer sich für diese Sachen interessiert, findet da auf jeden Fall Anschluss. Und ansonsten werden wir die Wiki-Seite zu dieser Sendung noch bestimmt etwas pflegen und ein paar Links.
Bestimmt macht das noch irgendjemand, glaube ich.
Es ist ein Wiki.
Es kann ja jeder arbeiten. Deswegen machen es auch alle. Das ist genauso wie Putzen in der WG.
Alle, die heute nicht angerufen haben,
müssen das Wiki pflegen.
Genau.
So, Wetterfrosch, Elektrawagenrad und Herr Obach, vielen Dank für dieses Chaosradio. Wir wissen jetzt, wie wir im Krisenfall an Internet kommen oder zumindest untereinander kommunizieren können. Diese ganze Sendung gibt es natürlich auch als Podcast unter chaosradio.de, wird sie wahrscheinlich auftauchen. Auch auf fritz.de wird es das natürlich geben. Ich empfehle mich an dieser Stelle und mir bleibt natürlich nur noch eins zu sagen, was wirklich wichtig ist und was ihr beherzigen solltet. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, man kann es sich oft genug sagen, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. Online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've palpated more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Future girlfriend, this is what I sound like. Photos ending, cupping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, heavy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds on over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-thang. Boing, bang, boom, jump, bang. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. It's an index finger party. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. Don't forget I'm in your extended network. Biatch. Expo 2000. Blah.